Wahrheit ohne Pflicht. Ja, ihr habt richtig gehört. Ich, Negoha Amidi, hab jetzt meinen eigenen Podcast. Jeden Mittwoch rede ich mit Gästinnen über Themen, die uns Girls wirklich bewegen. Von Selbstverwirklichung über Sex bis hin zu Geld und Karriere. Kurz gesagt, wir sprechen über alles, worauf wir Lust haben. Ganz ohne Filter und Tabus. Jetzt in der ARD-Audiothek und überall dort, wo es Podcasts gibt.
Das Halloween Horror House öffnet wieder seine Pforten. Diesmal in der Rockfabrik Übach-Palenberg nähe Aachen. Erlebe das wohl schaurig schönste Haunted House Event in deiner Nähe. Vom 26. Oktober bis zum 1. November. Lass dich von 4 einzigartigen Maces gruseln. Alle Infos unter halloweenhorrorhouse.com. Und jetzt viel Spaß beim Podcast.
Hallo! Willkommen zu einem neuen Spezial. Und bei Let's Talk About Horror. Der Podcast für und von Horrorfans.
Ja, hallo liebe Leute und willkommen zurück zu einem neuen Spezial. Schön, dass ihr auch heute wieder mit dabei seid. Heute geht es um ein recht interessantes und besonderes Thema. Wir reden heute über Sekten und Kulte, über das Thema selbst, aber natürlich auch über einige Filme, die Sekten und Kulte beinhalten. Ich freue mich, dass sich der Anselm bei mir gemeldet und dieses interessante Thema vorgeschlagen hat. Er ist heute das erste Mal dabei. Hallo Anselm!
Ja, hallo Alex.
Schön, dass du dabei bist, freut mich.
Ja, ich freue mich auch.
Und es ist dein erster Auftritt hier.
Genau, mein erster Auftritt. Ich höre den Podcast seit über einem Jahr. Mhm. Und manchmal spreche ich im Geiste dann mit, wenn ihr euch da unterhaltet.
Ja.
Und jetzt bin ich tatsächlich mal hier vorm Mikrofon und finde das klasse.
Sehr schön, das freut mich. Ich habe erstmal die Frage an dich, ganz wichtig. Wo kommt denn der Name Anselm eigentlich her? Weil das ist schon sehr ungewöhnlich, glaube ich.
Das kommt vom germanischen Asenhelm. Die Asen waren die Kriegsgötter, die Vanen waren eher so die Bauerngötter bei den alten Germanen. Und ja. Helm bedeutet halt Schutz. Und ja. Das ist dann einfach der Schutz der Kriegsgötter, der da über mir waltet. Und manche Leute sagen auch automatisch Amseln, weil ihnen der Name Anselm so suspekt ist.
Ja, okay. Wie oft musstest du in deinem Leben schon das erklären jetzt, wo dein Name herkommt? Kannst du das zählen?
Eigentlich selten. Die Leute sind meistens nicht so wissbegierig wie du, sondern sagen einfach, ach, du kommst aus der Türkei oder sowas. Also das heißt, die Leute unterstellen, anstatt zu fragen.
Ah ja, okay. Bevor wir loslegen, da du neu bist, würde ich dich ganz gerne nochmal fragen, wo kommst du denn eigentlich her?
Geboren bin ich in der Nähe von Bonn, aber ich wohne seit 8 Jahren in Hamburg.
Ach ja, okay, ganz oben im Norden, alles klar.
Ja.
Ich bin ja Nordlicht, ich glaube, das weißt du, oder?
Nee, ich habe dich regional nie richtig zuordnen können. Ich weiß noch nicht mal, von wo aus du jetzt aufnimmst.
Oh, verrückt, okay, das ist interessant. Ja, also ich bin ja in der Nähe von Frankfurt ansässig, also in der Nähe von Bad Homburg. Das ist vielleicht für einigen ein Begriff. Und ursprünglich bin ich aus Husum.
Ah, richtig nördlich, ja, schön.
Genau, aber das ist natürlich schon ein bisschen her. Also seit 1988 bin ich schon Hesse. Also ich bin halt eher Hesse als Fischkopf, ne? Muss ich halt so sagen.
Schon eingehässt.
Ja, richtig. Und magst du uns auch sagen, wie alt du bist?
Ich bin 51 geworden, jüngst. Vor 2 Wochen oder so, ja.
Ach ja, crazy. Dann bist du ja genau wie ich Krebs.
Das ist richtig, ich bin Krebs. Häuslich, sensibel, zuvorkommend.
Ja, also auf jeden Fall freue ich mich, dass wir heute ein Special miteinander aufnehmen. Und das Thema kam ja auch von dir. Ich habe ja schon ein paar Mal jetzt verlauten lassen in den letzten Folgen, dass ich ein bisschen Probleme habe, noch interessante Themen zu finden. Und sag ja dann immer, bitte schickt mir Themen, schickt mir Vorschläge. Ja. Und da rufe ich auch jetzt wieder zu auf, mir wirklich Ideen zu schicken, bevor die Specials dann irgendwann natürlich dann langweilig werden, weil sie sich halt nur wiederholen oder dass sie dann sogar irgendwann aussterben. Das wäre natürlich ganz bitter.
da bin ich optimistisch, dass da noch einiges möglich ist.
Ja, ich denke es eigentlich auch, ja. Und deswegen war ich echt hin und weg, als wir telefonierten. Wir haben ja gesprochen miteinander vor ein paar Wochen, als du dann mit dem Thema Kulten und Sekten angekommen bist. Und da war ich natürlich direkt Feuer und Flamme. Und da musste ich dich jetzt erstmal fragen, warum hast du dich denn dafür entschieden? Wie ist es dazu gekommen, dass du dieses Thema als Idee hattest?
Ja, ich habe kauzige Fächer studiert, Volkskunde, Vor- und Frühgeschichte und im Hauptfach vergleichende Religionswissenschaft.
Ja.
Ein bisschen Philosophie habe ich auch noch gemacht, aber irgendwann abgebrochen. Und die vergleichende Religionswissenschaft hat sich dann im Hauptfach so ein bisschen aufgesplittet. Da haben die einen Leute mehr so sich mit den, geografischen Fragen von Religion beschäftigt. Die anderen haben sich dann einer speziellen Religion zugewandt, wie dem Buddhismus oder so. Und ich habe mich vor allen Dingen für psychologische Fragestellungen interessiert. Und dazu gehören dann auch so Sektenkulte, Psychogruppen.
Ja.
Also Gruppierungen, die auf bestimmte emotionale Bedürfnisse besonders stark eingehen, die Menschen mit besonderen Mitteln an sich binden. Ich habe auch seit letztem Jahr einen Blog, der heißt Horror und Psychologie. Da bespreche ich 2-3 Filme in der Woche, also alles Horrorfilme, und erläutere ab und an so ein bisschen psychologische Hintergründe dazu. Weil mich einfach das Psychologische am Horror oder der Horror in der Psychologie interessiert. Also alles, was mit psychischen Problemen zu tun hat, Traumata, Traumafolgestörungen, Depressionen, Schockzustände, Krisenbewältigung, Angstzustände. Das ist ja ein großes Feld für den Horror. Und Sekten kommen recht oft vor in Horrorfilmen und meistens in interessanten Horrorfilmen und auf eine interessante Weise. Man kann jetzt mal so ein bisschen über Realität und filmisches Abbild sprechen oder einfach ein paar coole Filme durchgehen. So.
Ja, richtig. Genau, das hört sich sehr interessant an. Kannst du uns denn erklären, was genau eigentlich ein Kult und eine Sekte ist? Ich denke mir, dass die meisten von uns das schon wissen, aber was so exakt genau die Beschreibung ist oder der Hintergrund, ich glaube, das wissen wahrscheinlich die wenigsten. Und was ist der Unterschied zwischen einem Kult und einer Sekte?
Ja, das sind gute Fragen und da könnte man eine lange Arbeit drüber schreiben. Also Sekte kommt aus dem Lateinischen von secta und bedeutet eigentlich nur sowas wie Folgen oder eine Gefolgschaft. Und das ist einfach irgendeine Gruppe, Partei, eine Lehre, eine Schulrichtung. Und der Begriff wurde in der Antike ganz wertneutral verwendet, zum Beispiel für irgendeine Philosophenschule. Und auch im Judentum haben die dann ihre verschiedenen Richtungen, so wie Pharisäer, Essener, Sadduzäer und so, einfach als Sekten bezeichnet. Und erst als das Christentum auf den Plan trat, wurde der Begriff zu etwas Negativem, weil das die Abweichler waren. Das waren dann die, die nicht auf die klare Weise an den einen Gott geglaubt haben. Und der griechische Begriff dafür ist dann Häresie, das kennt man ja auch. Ne? Das heißt dann sowas wie, auswählen, etwas sich nehmen, etwas vorziehen. Das sind diejenigen, die sich irgendwie, sagen wir mal, nur ein Detail aus einer Lehre rauspicken und den ganzen Rest wegschmeißen und damit irgendwie für die Mainstream-Religion dann gefährlich sind. Und dann, und heute benutzt man den Begriff meistens abwertend, in Deutschland zumindest. Eine Sekte ist irgendwie so, das sind Spinner, das sind Leute, die sich abschotten, das sind Leute, die Gehirnwäsche betreiben.
Ja.
Im Englischen ist das nicht so, da ist Sekt einfach ein neutraler Begriff, wie damals in der Antike so, das ist einfach so eine Gruppe. Ne? Man kennt das ja auch im amerikanischen Recht, dass sie da recht liberal und tolerant sind und sagen, Scientology ist halt auch ein Glaube oder Church of Satan ist auch nur eine Religion, warum nicht? Da ist der negative Begriff Cult. Ein Kult ist dann sowas wie zum Beispiel People's Temple von Jim Jones. Das kennen viele, weil es dieses fürchterliche, diesen Massensuizid mit über 900 Toten da gegeben hat.
Das sagt mir was, ja.
1978, ne? Das ist dann ein Kult. Da gibt es dann meistens einen Guru oder eine Führerin und die Leute opfern da ihre Zeit, ihr Geld, ihre sexuelle Selbstbestimmung und am Ende auch ihr Leben manchmal. Und das sind so diese destruktiven Kulte. Das wird auch manchmal unterschieden, konstruktive Kulte. Dann sagt man aber auch manchmal, es gibt einen Kult um Taylor Swift. Ne? Was ist das dann? Es ist ja kein destruktiver Kult unbedingt, sondern ein Fankult. Ne? Und letzten Endes sind solche Begriffe natürlich, haben die immer eine klare etymologische Herkunft, aber sind dann im Lauf der Geschichte zu allen möglichen Zwecken benutzt worden. Und man muss sich immer fragen, wer benutzt die mit welcher politischen oder sonstigen Motivation. Und ich würde sagen, heute Als Wissenschaftler spricht man besser von religiösen Gruppierungen oder weltanschaulichen Gruppierungen oder religiöse Sondergemeinschaften, neue religiöse Bewegungen, wenn man nicht den Sektenbegriff gebrauchen will, der abwertend ist in der Regel. Aber bei einem Horrorfilm darf man natürlich sagen, da ist die böse Sekte oder da sind die Teufelskultisten, ne? Weil wir reden dann ja über Fiktionen und über Dinge, die auch böse sein sollen oft.
Sag mal, was ist denn eigentlich so der eindeutigste Hinweis darauf, dass man sich in einer Sekte befindet? Vielleicht passiert das ja auch schleichend und Leute verstehen das gar nicht und wissen es überhaupt nicht, dass sie langsam aber sicher in so eine Sekte gelangen und merken es vielleicht erst, wenn es zu spät ist. Was würdest du da sagen? Gibt es da so Hinweise, auf die man achten sollte?
Ja, da kann ich was zu sagen. Ich würde aber erstmal kulturkritisch sagen, man kann manchmal auch schon davon sprechen, dass eine Kleinfamilie wie eine Sekte ist. Du wirst da als Kind reingeboren, bekommst deren Werte und Maßstäbe mit. Und wenn du Pech hast, passen die sehr wenig zu deiner sonstigen Umwelt oder auch nur zu dem, was du eigentlich bräuchtest, ne? Also das kann auch schon was Eigenwilliges sein. Oder man kann auch sagen, eine Mainstream-Religion kann sektenhafte Züge annehmen, je nachdem, in welcher Gruppe man da ist. Oder das Militär kann wie eine Sekte sein. Ne? Aber wir reden jetzt mal so von klassischen Sekten wie Scientology, Zeugen Jehovas.
Genau.
Oder so. Bhagwan, irgendwelche Psychogruppen. Und ich würde sagen, man erkennt die daran, dass man am Anfang total euphorisch ist. Dass man denkt, wow, ich habe Leute gefunden, die ich kaum kenne, aber ich fühle mich sofort wie zu Hause. Die sind nett zu mir, die erkennen mich, die verstehen mich. Und die haben zu den wichtigsten Fragen, die ich habe, tolle Antworten. Die können mir endlich mal was sagen, warum das Leben für mich so schwer ist oder warum ich so eine Krise habe oder warum ich an die Drogen geraten bin oder warum ich mit meinen Eltern mich nicht verstehe. Diese Menschen verstehen mich.
Okay.
Und zack, ich fühle mich zugehörig und wow, das geht alles so schnell, die laden mich jetzt schon ein und ich soll schon Mitglied werden. Super, das ist so Stufe 1, würde ich sagen. Mhm. Also wenn du so irgendwo richtig euphorisch bist, das ist wie verliebt sein, rosa-rote Brille, du hast das Gefühl, du hast deine Heimat gefunden. Da sollte man dann zum ersten Mal sagen, oh, Obacht. Allerdings machen das natürlich Menschen in so einer Phase nicht.
Ja.
Die zweite Phase ist dann, dass man die Lehre ein bisschen genauer kennenlernt. Meistens gibt es dann so einen Meister, eine Meisterin oder so ein Paar, das da irgendwie die Führung übernimmt. Und die sind dann so wie Mutter und Vater für dich. Haben dann eine Weltanschauung, die meistens ziemlich schwarz-weiß ist. Sie haben oft die Wahrheit in ihrem Besitz, weil es gibt eine echte Wahrheit. Sie können dir erklären, dass die Mehrheit der Menschen irgendwie so Schlafschafe sind, die Sachen nicht richtig verstehen oder die irgendwie im falschen Glauben leben oder die in der Konsenstrance sind. Das heißt, die stimmen zwar alle miteinander überein, aber wie so hypnotisierte Idioten. Mhm. Und du bist dann plötzlich in einer kleinen Gruppe, die dir sagt, wir sind die guten Menschen, wir sind die, die es verstanden haben und draußen sind ganz viele, die sind irgendwie nicht so cool und bleib mal lieber bei uns. Die dritte Stufe wäre dann, du verbringst immer mehr Zeit mit denen, du opferst da ein bisschen auch Freizeit, Geld, brichst nach und nach Kontakte zu deinen sonstigen Freunden ab, weil die das alles gar nicht verstehen können, gewöhnst dir eine eigene Sprache an, wo Dinge was anderes bedeuten als für die Mainstream-Leute, hast du deine eigenen Symbole und die Dinge, die anfangs alle so leicht und easy waren, werden plötzlich wieder schwer, weil deine Neurodermitis kommt plötzlich doch zurück, deine Depressionen kommen zurück, deine Selbstunsicherheit kommt zurück, aber das darfst du dir nicht eingestehen, weil du sonst ja sagen müsstest, dass du da aufs falsche Pferd gesetzt hast. Stattdessen gibst du dir selber die Schuld. Und das ist auch, was die Sekte dir suggeriert. Die sagt, wenn du noch die und die Probleme hast, dann bist du noch nicht weit genug, dann glaubst du noch nicht genug oder du zweifelst zu viel oder du hinterfragst noch zu viel. Du lässt dich noch nicht genug auf meinen Meister ein.
Mhm.
Und das Ende vom Lied kann sein, dass dein gesamtes Geld auf dem Konto ist, das der Sekte gehört, dass deine Sexualität durch die bestimmt wird. Die sagen dir, lebe enthaltsam oder schlaf mal mit dem oder schlaf mal mit der oder diese Frau solltest du heiraten und du arbeitest jetzt nur noch rund um die Uhr für uns. Das ist jetzt ein bisschen holzschnittartig, aber das sind so die klassischen Muster, was in so einer Sekte passieren kann. Aber es muss nicht so sein. Du kannst ja auch wie Tom Cruise bei Scientology sein und behältst dein eigenes Geld. Du bist ein Aushängeschild. Ne?
Ja, also ist das dann aber wirklich so zu verstehen, dass im Großen und Ganzen eine Sekte eigentlich eine Art Betrug ist? Ich meine, wenn du jetzt sagst, du hast dein ganzes Geld dann bei denen jetzt, dann verarschen sie dich doch. Also ist ja dann schon eine betrügerische Masche, oder?
Ja, ich glaube, das ist noch ein bisschen komplizierter. Also wenn man sich so Leute wie den Jim Jones oder den Ron Hubbard, der Scientology ins Leben gerufen hat, anguckt, dann sind das sicherlich Leute, die manipulativ sind und auch darum wissen und die sich auch einfach eiskalt das Vermögen von Leuten und deren Arbeitskraft aneignen können. Gleichzeitig sind das auch Menschen, die wirklich teilweise zumindest an das glauben, was sie sagen. Und das verschwimmt. Das sind manchmal psychoseähnliche Zustände, wo Leute die Wirklichkeit so verzerrt wahrnehmen, dass sie dann irgendwas erzählen. Man kennt das auch von diesen langen Reden von Adolf Hitler. Der hat das in dem Moment geglaubt und am nächsten Tag konnte er sagen, ja komm, wir müssen die Presse jetzt da und damit füttern, wir verarschen die Leute mit der und der Legende. Also das war einerseits vollkommen durchtrieben, andererseits mit so einer Art Selbstverhexung auch versehen. Das ist ganz interessant, dass solche Führerfiguren oft sowohl ihre eigenen größten Gläubigen sind, als auch durchtriebene Manipulatoren. Aber es gibt auch einfach Gruppendynamiken, die manchmal auch den Führer selber überraschen können. Und da muss er dann darauf reagieren. Also so eine Gruppe hat ja auch nochmal sowas wie eine eigene Power. Und da ist Verschiedenes möglich, aber meistens leider nichts Gutes.
Okay, das ist sehr interessant. Eine Frage hätte ich noch, bevor wir dann zu unseren Filmen kommen. Und zwar, was für mich immer eine ganz große Frage war und auch bei, nicht nur mir, sondern auch anderen. Wir haben ja jetzt hier ganz normal unser Christentum natürlich, ganz typisch, wie, ne, katholisch, evangelisch. Und dann gibt es jetzt, du hast es schon gesagt, Scientology und dann gibt es auch Zeugen Jehovas. Scientology und Zeugen Jehovas, die reden doch aber genauso über Gott und Jesus, wie wir es ja auch tun. Warum nennt man Zeugen Jehovas und Scientology dann als Sekte oder als Kult oder sowas in der Art, obwohl die doch eigentlich auch von Jesus und von Gott reden? Was ist der Unterschied zu dem, wie wir es in der Kirche eigentlich gelehrt bekommen?
Ja, das ist eine super Frage, weil die schon ein bisschen an sowas Unangenehmes rührt. Damit arbeiten auch dann solche Gruppen, dass sie sagen, naja, du hast bisher das und das geglaubt, hat es dich weitergebracht? Nein. Und jetzt kritisierst du aber unseren Glauben, der aber kein Glauben ist, sondern Scientology nennt sich eine Erfahrungswissenschaft, die Dianetik. Die reden übrigens nicht viel von Gott, die reden eher von operierenden Titanen. Und die Zeugen Jehovas sagen, dass sie einfach die bibeltreuesten Christen von allen sind. Der Unterschied, wenn du als Katholik durch die Welt gehst, erzählen dir die meisten anderen Katholiken nicht, dass die Welt sehr bald untergeht, dass alle anderen um dich herum, die nicht zu deiner Gruppe gehören, in die Hölle kommen oder mit der Welt untergehen in der Apokalypse und halten dich nicht davon ab, wenn du sagst, ich trete aus der katholischen Kirche aus, dass sämtliche Kontakte wegbrechen. Wenn du als bei Zeugen Jehovas reingeboren wirst, wie ein Bekannter von mir, und du möchtest da aussteigen, dann wirst du deine Eltern nicht wiedersehen. Die brechen mit dir und auch die gesamte Gemeinde.
Ach je.
Und das weiß man schon vorher und deswegen ist es sehr schwer, sich da loszueisen. Natürlich könnte man jetzt sagen, so ein Jesuit, der als 18-Jähriger in so ein Priesterseminar kommt und dann irgendwann Priester wird und dann zu so einem Orden geht, der hat es auch nicht leichter auszusteigen. Also zum einen, weil die ganzen Brüder über ihn Sachen wissen, die nicht so fromm sind. Also das eine Drittel ist homosexuell, das andere Drittel hat Frauen, das letzte Drittel ringt mit sich der Masturbation und irgendwelchen Perversionen. Also, und du hast ja auch kein eigenes Geld und keine Erfahrung davon, wie man außerhalb von so einer sehr festgetakteten Gemeinschaft lebt. Also könnte man sagen, es gibt auch im Katholizismus vielleicht irgendwelche sektiererhaft oder sektenähnlichen Inseln oder bei den Freikirchen, je nachdem, wie weit man es da treibt. Ne?
Ja.
Also Kennzeichen für eine Sekte ist immer, dass du eigentlich dich der Sache mit Leib und Leben verschreiben musst, für eine sehr kleine Gemeinschaft, die einem sehr großen bösen Außen entgegensteht oder einem sehr großen unwissenden Außen. Und das stärkt dich erst total, weil du denkst, boah, ich gehöre zu den wenigen Eingeweihten, ich bin der Größte, ich bin die Beste, ne? Ich bin ganz weit oben. Aber es isoliert dich auch von allen Leuten, die dich davon abhalten könnten, da noch tiefer in den Wahnsinn einzusteigen. Ne? Also manche Menschen brechen dann eben auch alle Kontakte ab. Oder ich hab entfernte Verwandte aus einer Freikirche, die sind nett, intelligent, man kann mit denen reden, aber immer nur sehr oberflächlich, weil alle Themen, die irgendwie tiefer gehen, werden von denen gemieden, weil die wollen nichts aus meiner Welt wissen und die wollen nicht, dass ich von ihrer Welt erfahre, weil sie mich für einen Ungläubigen halten.
Mhm, okay. Ja,
das ist ein echter Kontakt, wird da schwierig. Und das ist mit den meisten Mainstream-Christen nicht der Fall. Die sind da offener.
Mhm. Okay. Dann danke ich dir auf jeden Fall für diesen Einblick. Das war sehr interessant.
Ich kann noch ganz kurz was erzählen, wo man jetzt gar nicht mit einer Sekte rechnet, aber ich habe mal einen Job gesucht als Student und da klebten so Zettel an den Autos. Da war irgendwie hier Kosmetik sucht Vertriebsmitarbeiter. Da bin ich zu so einer Schulung gegangen, die kostete 49 Euro.
Ja.
oder Mark, ich weiß nicht mehr, ob das Ende der 90er oder Anfang der 2000er war. Und das war so ein Strukturvertrieb, wo man dann in so einer Art Schneeballsystem die Produkte erstmal einkauft und dann muss man da seine Familie mit beschwatzen und so.
Ja, ja, ja.
Und die haben wirklich mit Gehirnwäschepraktiken gearbeitet. Die haben die Leute erst aufgebaut und dann zusammengeschissen und dann jeden, der irgendwie kritisch gefragt hat, als Zweifler und jemand Loser, der sich selber im Weg steht. Ne? Was bist du? Ach, du bist nur Krankenpfleger. Ja, klar hast du so ein Mindset. Na klar denkst du, dass man das Geld nicht machen kann. Aber wenn ich dir sage, ich fahre jetzt meinen Porsche hier, ne? Was sagst du dann, du kleines Licht? Ne? Und dann hinter uns standen so Bouncer in so schwarzen Anzügen, die das Gefühl vermitteln sollten, verlass besser nicht den Raum, Freundchen. Ne? Und mir fiel dann auf, dass das unangenehm ist. Und ich habe dann in der Pause zu den Leuten gesagt, auf gar keinen Fall hier was unterschreiben.
Ja.
Und dann kamen die Bouncer und haben mich vom Gelände geführt und gesagt, sie wollen mich nicht wiedersehen. Dann habe ich gesagt, ich möchte meine 49 Euro gern wieder haben. Die haben sie mir dann gegeben.
Oh, erstaunlich.
Ja, haben sie mir gegeben. Und dann habe ich einen Artikel darüber geschrieben, in so einer Lokalzeitung. Und dann haben sich mehrere Leute gemeldet und gesagt, dass ihnen das auch passiert ist. Also es gibt manchmal auch solche so im Arbeitsleben oder so Finanzdienstleister, die dir so komische Sachen erzählen und dann musst du so ein gewisses Mindset einkaufen. Oder du trauerst irgendwie und jemand sagt, hey, komm doch mal mit zu dieser therapeutischen Gruppe. Wir machen eine ganz tolle Arbeit an unserem Selbst. Ja, und 3 Jahre später denkst du dir, das hätte ich besser gelassen.
Mhm.
Da bin ich in eine sektenähnliche Gemeinschaft geraten. So.
Ja, ist ja krass. Sehr interessant auf jeden Fall. Okay, gut. Also, dann vielen Dank für diesen Einblick. Ja, das war sehr interessant. Du hast jetzt in diesen wenigen Minuten doch viele Fragen beantwortet, die ich mein ganzes Leben lang noch nicht beantwortet hatte.
Ach, cool, ja.
Ja, und da gibt's mit Sicherheit jetzt auch noch ein paar andere, denen es ähnlich geht. Wir wollten ja auch über ein paar Filme reden, beziehungsweise mal so ansprechen.
We are here for the horror.
Ganz genau, die das Thema Horror und Kult aufgreifen oder aufgegriffen haben. Und da kannst du natürlich auch gerne mir und uns allen selbstverständlich ein paar gute Tipps geben, was es da für Filme gibt, die dir einfallen, wenn du jetzt von Sekten und Kulten ausgehst.
Ja, wir können auch immer so machen, so ein bisschen ich einen Film, du einen Film und dann gucken, was es da mit den Sekten
ist,
wie wir den Film jeweils fanden. Ich fange mal mit was an, was wenige auf dem Zettel haben, weil das ist ein Film von 1934. Der heißt Die schwarze Katze von Edgar G. Ulmer, ein deutschstämmiger, oder ich glaube Österreich-Ungarn kam der her, der dann in den USA gelebt hat.
Ja.
Und es ist mit Bela Lugosi, den kennt man natürlich als Graf Dracula, den ersten berühmten, und Boris Karloff, den kennt man natürlich als Frankenstein. Die spielen da einen Arzt und einen Kriegsveteran, der aber Satanist ist. Und das ist ein ganz toller Film, was Licht und Schatten angeht. Die Architektur, das ist so neue Sachlichkeit, die ist wahnsinnig cool. Das Satanismus-Thema ist richtig düster mit, also, ja, so Nekrophilie als Andeutung, so Frauenkörpern, die in so Glasvitrinen gehalten werden. Und im Subtext geht es eigentlich um diese Kriegstraumatisierung, die die Leute aus dem Ersten Weltkrieg mitgenommen haben, die dann so, ja, nicht mehr richtig als vollständige Menschen zurückgekommen sind von den Schlachtfeldern.
Mhm.
Und es gibt auch einen richtigen satanistischen Kult mit so mehreren Kultmitgliedern, inklusive Jungfrauenopfer. Also alle Leute, die sich für sowas interessieren und nicht davor zurückscheuen, einen alten Film ohne Jumpscares und ohne Blutfontänen zu sehen, den kann ich Die schwarze Katze empfehlen. Kennst du den?
Nein, aber ich habe gerade eben, weil du gerade sagtest, Bela Lugosi und Boris Karloff, überlegt und dachte mir, irgendwie ist mir das bekannt, dann mit diesem Titel. Und mir ist jetzt eingefallen, dass in dem Quiz, das ich zusammen mit Okan und Tom hatte, da war das Thema, richtig?
Ja, genau. In welchem Film spielen die beiden zusammen mit?
So ist es, richtig. Und er hat, glaube ich, Okan direkt Dracula gesagt, wenn ich mich nicht irre. Und ich meine dann auch vorgelesen zu haben, Die schwarze Katze. Und deswegen hatten wir auch das Thema. Wie oft hat Bela Lugosi Dracula gespielt? Ja, also wer die Folge gehört hat, wird sich mit Sicherheit daran erinnern.
Ja, gar nicht so oft, wie man denkt, ja.
Richtig, 2-mal nur, ne, meine ich.
Ja, ich glaube nur in Dracula und dann noch Mark of the Vampire von 1935, aber ja.
Das ist mit Sicherheit ein Titel, den haben nicht so viele auf dem Schirm.
Ja, das stimmt. Aber das ist auf jeden Fall für Cineasten ein Film, wo man, wenn man einen Beamer hat oder so, sich den mal groß reinpfeifen, am besten sonniger Tag, alle Fensterläden dicht machen, sich in die Schattenwelt begeben und dann denken, ah, krass, was man alles so mit Licht und Schatten für Stimmungen erzeugen kann.
Ja, ja. Okay. Interessanter erster Titel. Ich würde einen Titel auch nennen, der hier noch nicht besprochen wurde, allerdings war schon relativ häufig. Thema. Er wurde schon unzählige Mal angesprochen und er sollte auch schon eigentlich besprochen worden sein, aber es kam halt noch nicht dazu. Und ich habe ihn erst neulich geguckt und es waren die anstrengendsten zweieinhalb Stunden wieder mal. Das war das zweite Mal, dass ich ihn geschaut habe. Und zwar muss ich Midsommar natürlich nennen. Das ist ein wirklich super gemachter Film. Ne? Also ich möchte auf keinen Fall sagen, dass der Film scheiße ist oder schlecht. Das will ich überhaupt nicht sagen. Ich war nur leider nach dem fantastischen Hereditary dann doch ein bisschen enttäuscht, weil ich nicht so abgeholt wurde wie jetzt bei Hereditary. Und dieser Film ist einfach so unfassbar langsam erzählt. Du hast ihn sicherlich vor Augen, du kennst ihn, ne?
Ich habe den vor einer Woche mit meiner Frau gesehen.
Ach, guck an, dann hast du ihn ja auch erst geschaut. Also ich glaube, ich habe ihn jetzt vor zwei Wochen
geguckt. Ja, ich gucke den so alle Jahre wieder. Das ist einer meiner liebsten Horrorfilme tatsächlich.
Mhm. Okay.
Ich finde den noch besser als Hereditary. Ich finde gerade die Langsamkeit gut, aber ich verstehe, da muss man Bock drauf haben, da muss man sich drauf einlassen. Da muss man so ein bisschen in der körperlichen und mentalen Verfassung sein, dass man so gechillt genug ist, sich einfach auf diese Bildsprachen einzulassen und auf diese Sounds auch, die Musik, die Performance von Florence Pugh.
Die super ist übrigens, ne? Also sie spielt das ja klasse. Ne?
Die ist ja im Prinzip die einzige natürliche und authentisch und lebendig wirkende Person in einem Umfeld von entweder diesen altbackenden Sektierern, die alle so steif sind, oder von diesen Pseudo- empathischen, liberalen Freunden, die sie da hat, die ja eigentlich für so eine Moderne stehen, wo die große Leistung der Zivilisation ist, dass wir so tun, als wären wir freundlich, aber wir sind es nicht wirklich.
Ja,
oder wir
ja.
tun so, ne, wir sind gebildete Studenten, deswegen wissen wir natürlich, was man sagt, wenn eine Frau ihre Eltern verloren hat, aber es interessiert uns einen Scheiß. Und wenn du dann eine richtig schwere Krise hast, dann kann dir dieses Umfeld kein Stück mehr weiterhelfen und du fühlst dich vielleicht genau dann zu so einer Gruppe angezogen, wo es zwar nicht um deine Individualität geht, wo man aber auf jeden Fall einen festen Platz hat und wo die ganzen Frauen, wenn du schreist, mit dir schreien.
Ja.
Eine ganz tolle, starke Szene.
Findest du? Also das ist interessant, weil also mir ist diese Szene damals zum ersten Mal, und das ist, glaube ich, 3 Jahre her, ja, ich schätze vor 3 oder vor 2 Jahren, ich bin mir nicht mehr ganz sicher, da habe ich den geschaut und da war er dann ganz frisch bei Prime auf Amazon. Und ich habe den angefangen und der hat mich wirklich gecatcht. Ne? Also der Anfang hat mich echt unglaublich gecatcht. Aber dann kam dann so dieser Moment, wo ich dann so dachte, alter Schwede, was wird der bloß lahm? Aber er war nie uninteressant. Also es war nie so, dass ich ihn ausmachen wollte. Ich wollte natürlich immer weitergucken. Aber es gibt zum Beispiel diese Szene, ich habe da auch ein Video zu gemacht und dann bei Insta veröffentlicht, wo sie Tanz in den Mai machen.
Ja, das geht echt sehr lang.
Oh mein Gott, es ist doch katastrophal, wie sie doch dann die Musik aufhört und müssen sie wieder in die andere Richtung tanzen und dann wieder Stopp und wieder in die andere Richtung. Ja,
also ich kann verstehen, dass einen das total nerven kann, aber ich fand es deswegen interessant, weil genau während dieser Tanzszene passiert es ja, dass sich diese Frau aus einer halb dazu hingezogenen, aber immer noch skeptischen zu einem Believer wandelt. Weil sie plötzlich merkt, sie wird hier aufgenommen, sie kann sich hier selbst ausdrücken, sie wird gesehen und vielleicht wird sie sogar Maikönigin. Vielleicht kann sie sogar länger durchhalten als alle anderen. Und man sieht das richtig in ihrem Gesicht. Und wenn man das nur eine Minute lang gezeigt hätte, dann wäre das nicht rübergekommen. Aber da muss man wirklich in der Stimmung sein, sonst kann einem das den letzten Nerv rauben. Ne? Vor allem, richtig, wenn man so viele Filme guckt und man guckt die vielleicht auch manchmal nicht ganz, weil man gerade Bock drauf hat, sondern man denkt, den muss ich jetzt noch gucken als Vorbereitung oder weil man als Horrorfan das kennen muss.
Ja.
Und du musst danach oder davor arbeiten und sitzt dann da so auf heißen Kohlen. Und dann tanzt ihr die da Midsommar in den Mai, wobei Midsommar ja im Juni ist, dann kriegt man schon die Motten, das ist klar.
Das stimmt, gut gesagt, ja, genau. Also es gibt natürlich auch viele sehr interessante Anmerkungen und Andeutungen hier im Film, die ihr das Ende schon verraten, das ist dir bestimmt bewusst.
Ja, ja, schon das Bild am Anfang zeigt.
Richtig,
das Spiel, ne?
Das genau.
Das ist tollig, ja.
Ja, also was ich zum Beispiel sehr interessant fand jetzt beim zweiten Mal gucken ist, als dann irgendwie dieser alte Mann dann auch dann in dem Dorf aufkreuzt und er den Jungs und auch ihr ja dann jedem die Hand gibt, da sagt er ja zu wirklich allen willkommen, willkommen und hallo, hallo und zu ihr sagt er willkommen zu Hause. Das ja, sagt er ja. zu ihr. Nur und das ist ja schon ein riesen Foreshadowing zum Ende, ne? Und, ja. und dass er es schon wissen. Das ist mega interessant. Und das ist wirklich super klasse gemacht. Das ist so typisch Ari Aster, der es ja auch in Hereditary schon geschafft hat, die ganze Zeit so viele Punkte zu setzen, die ja schon viele Dinge erklären, ne, und zeigen, ja, und so, ne. Wie zum Beispiel der Laternenmast, der ja dieses Symbol drauf hat, wo später sie ja den Kopf verliert, die Kleine, ne.
Ja, fies. Ja, stimmt. Da ist schon dieses Sektensymbol drauf,
ne? Richtig, ja.
Ja, ich glaube, Ari Aster kennt sich selber ganz gut mit psychischen Krankheiten aus und dadurch kommt eine gewisse Dringlichkeit und Plausibilität in seine Filme, wenn es um diese Verstörungen geht.
Was mich an diesem Film allerdings sehr ärgert, ist halt nach wie vor dieses echt existierende Midsommerfest aus Schweden so durch den Dreck zu ziehen. Das ist etwas, da komme ich eigentlich gar nicht mit klar. Also es hat mich jetzt beim zweiten Mal gucken sogar noch mehr geärgert, weil es gibt ja diese Szene, wo die beiden Alten, alter Frau, alter Mann, ich glaube, die sind 71 jetzt und dann...
72, das ist das Alter, wo man abtreten soll.
72, okay. Mhm. Und dann dieser Moment, ich muss es dir wirklich sagen, es hat mich aggressiv gemacht beim Gucken, wenn doch dann die beiden aufstehen und machen dann... Und ich denke mir so, was zum Teufel gucke ich hier? Und ich dachte mir immer die ganze Zeit, okay, sei lieb, ne, mecker hier nicht rum, versuch es zu verstehen, versuch dich drauf einzulassen. Aber dieser Film zieht mir die Nerven auseinander. Bis kurz vor einem Nervenzusammenbruch.
Fandest du das dann so ein bisschen, dass das wie so eine Freakshow wird? Und dass du das irgendwie unangenehm findest, dass dann da so getan wird, als wäre so eine schwedische Midsommerfeier, wenn auch von einer Sekte, irgendwie so ein archaischer Kult von Geisteskranken.
Das stimmt, ja. Ja. Also es wird ja eigentlich ja nicht gesagt, dass sie hier in einer Sekte sind. Ne? Es wird ja eher so dargestellt, wie sie reisen nach Schweden und feiern Midsommer gemeinsam. Dass sie in eine Sekte gehen, wird ja gar nicht gesagt, oder?
Ja, das stimmt. Aber es ist schon eine alte, besondere Gemeinschaft. Ne? Die haben ja irgendwie auch so einen Namen, jetzt nicht Asatru oder so, aber das habe ich leider vergessen, weil ich den Film schon oft geguckt habe. Die Alaru oder sowas sind das. Und in Schweden wurde der Film in den Kinos gezeigt und manche haben sich auch wirklich geärgert.
Das glaube ich.
Berichtet und manche haben schallacht, weil sie das als schwarze Komödie gesehen haben, wie eine Parodie aufs Midsommerfest.
Ja, okay, gut. Okay, kann ich auch verstehen.
Und ich glaube, Schweden sehen den Film nochmal mit anderen Augen, zumal der auch in Ungarn gedreht worden ist.
Ja, das ist richtig, ja.
Ja. Aber es ist ein Film, der, glaube ich, ein Thema, wo viel drüber diskutiert wird, ganz gut mal als Horrorfilm, als entrückter Horrorfilm mit eigenen stilistischen Mitteln bebildert, nämlich wie kommt es, dass heute im modernen, aufgeklärten Europa und Amerika sich so viele Leute irgendwelchen rechtsextremen Parteien, religiösen Gruppen und seltsamen Verschwörungsonkeln andienen?
Ja.
Und vielleicht hat der Film dazu was zu sagen. So,
ja. Ja, also welche Szene mich halt auch noch echt geärgert hat und die ich halt echt einfach schlichtweg dumm fand. Wir hatten es ja gerade gesagt, diese Alten, ne, die haben jetzt ihr letztes Essen und dann wird ja dann nach oben gegangen und wie sie denn da hinlaufen und bis sie dann dort ankommen und wie sie da oben stehen, das ist so unglaublich und unnötig langgezogen. Und dann lässt sich ja die Frau runterfallen und dann später auch noch der Mann. Und natürlich sind ja unsere Amerikaner und auch dieses britische Pärchen, die drehen ja voll durch. Was ist hier los? Was ist hier los? Da kann ja wohl nicht wahr sein, ihr seid irre. Und dann gibt es dann eine Statistin dabei, die dann so im Hintergrund, der dann auch dann so mit den ausgestreckten Armen so macht so, also sie sagt nichts, aber so von ihrer Körpersprache, was haben die? Was ist denn los mit denen? Und wo ich mir so denke, ach Gott, wie kann man die so darstellen? Wie kann man das machen? Wie gesagt, viele Leute kapieren halt einfach nicht, dass es hier um eine Sekte gehen soll und denken halt, dass hier gezeigt wird, die Schweden wären so. Und das finde ich halt schlichtweg unmöglich. Also das ist so furchtbar.
Ja, das kann man dem Film ankreiden. Ne? Ich habe das nie so gesehen und ich fand auch die langsam, also ich habe immer von vornherein gesehen, das ist ja nicht Schweden, das ist eine absurde Gruppe, die aus Sicht der USA irgendwo in Nordeuropa herumdümpeln kann, so wie wir Filme wie Wrong Turn in den Appalachen sehen, wo natürlich irgendwelche kannibalistischen Menschenjäger tausend, ne? Und die Leute in Appalachen würden auch sagen, ja, toll, danke dafür.
Ja, da hast du absolut recht.
Ich finde, die Langsamkeit ist tatsächlich wirksam, weil man den ganzen Weg über Zeit hat, Emotionen aufzubauen, sich Fragen zu stellen. Das ist wie bei so alten Tarkowski-Filmen. Wenn man nicht in der Stimmung ist, wahnsinnig nervenzerrend, wahnsinnig öde. Wenn man da reinkommt, hat man wahnsinnig viel Raum für seine eigenen Gedanken und Gefühle. Und da finde ich die Langsamkeit toll. Gerade heutzutage, wo Kinofilme oft so schnell geschnitten sind, dass ich überhaupt keine emotionale Anbindung mehr habe. Bei so einem heutigen Star Wars denke ich, ach so, der holt jetzt da von dem Planeten das und dann geht die dahin, weil der gesagt hat, das, zack, Ende, noch einen Schuss wiedersehen. Und das ist alles nur noch behauptet und nicht mehr fühlbar für mich. Und deswegen finde ich das toll, dass der Film so langsam ist. Aber wie gesagt, ja, die Leute, die ihn noch nicht kennen, sind jetzt gewarnt. Die wissen, eigenwilliger Film, langsamer Film. Director's Cut, 171 Minuten, noch langsamerer Film.
Ja, genau, noch langsamer, genau. Okay, gut, das ist Midsommar. Ich wollte ihn mal ansprechen, weil er mir direkt in den Sinn kam.
Absolut, der gehört absolut hierhin. Genau wie Hereditary, wo es ja eigentlich auch
das stimmt.
Um Kult geht. Ne?
Genau, hätte ich jetzt nicht genannt. Mir kam als, aber du hast recht, natürlich geht es da ja auch darum. Genau. Dann kannst du mir noch einen Titel nennen. Wolltest du denn nochmal ansprechen?
Ja, ich würde jetzt ausgehend von Midsommar eigentlich das große Vorbild von Midsommar erwähnen, nämlich The Wicker Man von 1973. Es gibt auch ein Remake mit Nicolas Cage.
Ja, not the beast, not the beast.
Oh, genau.
My eyes, den kennen wir ja alle. Ne?
Da gibt ja auch kaum eine Irrsinnsrolle, die Nicolas Cage noch nicht gespielt hat.
Mal das gucken. Ist wahr. Für mich ist die Karriere von Nicolas Cage echt am Ende. Ne? Ich habe neulich Willy's Wonderland geguckt. In dem Film sagt er nicht ein Wort. Und wenn ich vergleiche, dass der Mann in 8mm gespielt hat, das für mich einer der besten Thriller ist, wo er auch eine Top-Performance gibt, und jetzt ist er, fast 25 Jahre später, spielt er in einem Film, wo er nicht mal ein Wort sagt und dann auf Puppen einschlägt. Das ist wirklich ganz bitter. Also für mich ist die Art, wie der abgefallen ist, das ist eine Katastrophe, muss ich wirklich sagen.
Also das sehe ich nicht so, weil er spielt ja auch immer noch in Filmen wie Mandy oder Sympathy for the Devil.
Das stimmt. Aber ich muss sagen, ich habe kein Interesse mehr dran.
Ne? Und er macht einfach wirklich viele Filme und er hat Spaß an diesen Genrefilmen und an diesen schrägen Rollen und dann sagt er sich, hey, wenn ich Willy's Wonderland machen kann und einfach auf Puppen ballern kann, geil. Also er baut, glaube ich, so an seiner eigenen ikonischen Legende, die natürlich von so Filmen wie Leaving Las Vegas und so sehr weit weg ist. Das stimmt.
Das ist richtig.
Also er will, glaube ich, gar keinen Oscar mehr. Den wird er so nicht kriegen.
Nee, mit Sicherheit nicht.
Wahrheit ohne Pflicht. Ja, ihr habt richtig gehört. Ich, Negoha Amidi, hab jetzt meinen eigenen Podcast. Jeden Mittwoch rede ich mit Gästinnen über Themen, die uns Girls wirklich bewegen. Von Selbstverwirklichung über Sex bis hin zu Geld und Karriere. Kurz gesagt, wir sprechen über alles, worauf wir Lust haben. Ganz ohne Filter und Tabus. Jetzt in der ARD-Audiothek und überall dort, wo es Podcasts gibt.
Okay, aber so, ich wollte dich nicht unterbrechen. Du hast Wicker Man gesagt von 73?
The Wicker Man, 1973. Das ist eigentlich so ein Midsommar-Vorstufe mit Christopher Lee als Lord Summer Isle auf der äußeren Hebrideninsel Summer Isle und ein Polizist, gespielt von Edward Woodward, muss da auf diese Insel gehen, um nach einem verschwundenen Mädchen zu suchen. Und er stellt fest, dass es da so einen heidnischen Kult gibt. Mädchen tanzen da nackt herum, es gibt komische Fruchtbarkeitsriten, phallische Symbole. Alles wird für die Fruchtbarkeit der Äpfel irgendwie geopfert. Das Christentum wird eher so belächelt. Und er selber ist so ein frommer Christ, dieser Polizist, und gerät da irgendwie so rein. Und es gibt einfach... kennst du den Film?
Nein, erstaunlicherweise kenne ich weder das Original noch das Remake.
Ja, das Remake kannst du dir klemmen, aber das Original ist einfach ein ganz besonderer Film. Wirklich sehr originell und hat ein wahnsinnig spannendes Thema, nämlich: Was glaube ich als Mensch und warum glaube ich das? Also Glaube wird hier als soziales Konstrukt dargestellt, nämlich sowohl der Christ glaubt einfach nur, weil er es so kennengelernt hat, und die auf dieser Insel, der heidnische Glaube ist wieder neu eingeführt worden vom Großvater von Lord Summer Isle aus merkantilen Gründen. Er wollte die Arbeitskraft der Leute ein bisschen mobilisieren, damit sie seine Spezial-Premium-Apfelsorte Summer Isle Famous rausbringen. Und das ist... ganz verwunschen, ganz entrückt, der Kampf irgendwie so von sexueller Unterdrückung und sexueller Freiheit, von antiker Sinnlichkeit und christlicher Strenge gegenüber dem Körper oder Skepsis gegenüber dem Körper und einfach so ein Clash der Glaubenssysteme, der aber keine Partei für irgendwas ergreift. Und der ganz tolle verwunschene Szenen und ein verstörendes Ende hat. Ganz toll die nackte vor der Zimmertür des Polizisten tanzende Britt Ekland. Kann man sich auch ewig angucken, singt ein wunderschönes Lied, will ihn verführen, aber der Mann lässt sie einfach nicht rein. Also allein die Szene lohnt sich. Okay. Und es gibt dummerweise zig Versionen von dem Film und keine ist perfekt. Der hat eine ganz komische Veröffentlichungsgeschichte.
Mhm. Und inwiefern unterscheiden sich das Original und das Remake? Weil es sind doch eigentlich die gleichen Filme oder sind die schon wirklich sehr anders? Von der Story her meine ich jetzt.
Die Story ist sehr ähnlich. Die ganze Bildsprache ist bei dem neuen, ich würde sagen, Hollywood-mäßiger, platter, teurer und aufwendiger, aber langweiliger und steriler. Und hat nicht diesen kauzigen Charme. Das Original ist auch ein britischer Film, hat eine ganz eigene Magie und lädt ganz schön zum Nachdenken ein, auch ja, über Sekten und was das eigentlich ist und was man davon anziehend und abstoßend findet und ob man selber nicht auch zu einer Sekte gehört, ist nur noch nicht weiß, weil die Mehrheit um einen herum da auch drin ist und solche Sachen. Ja, das ist schon spannend. Und ich glaube, es war auch eine wichtige Inspiration für Midsommar, auch wenn Midsommar ein düstererer und ja, bittererer Film ist. Also dieses The Wicker Man hat auch noch irgendwas, irgendeine spielerische Leichtigkeit.
Okay. Okay. Ja, interessant. Alles klar. Also für mich war, ich sag's dir ganz ehrlich, das Original nicht interessant, weil ich weiß, dass das Remake so scheiße war. Weißt du? Und deswegen habe ich mir gedacht, ich brauche ja nicht den gleichen Film, den gleichen Scheißfilm als Original. Und das ist natürlich ein blödes Denken, ne? Völlig falsch, ne?
Ja, aber kann ich verstehen. Es ist auch ein bisschen ein Film, wie vielleicht noch ein, zwei andere, die ich heute nennen werde, der für bestimmte Liebhaber ist. Also man muss vielleicht auch ein bisschen sich für Religionen und Sekten und sowas interessieren. Ne? Also ich bin da natürlich ein willkommenes Opfer. Andere werden vielleicht sagen, also irgendwelche nackten, tanzenden Heiden auf so einer grünen Insel, danke ohne mich. Ich will lieber einen Serienkiller sehen oder einen Saw-Film. Absolute Empfehlung von mir für Nerds und solche, die es werden wollen.
Okay, Empfehlung für Nerds. Okay, ja. Alles klar. Ja, Wicker Man also ist mir absolut ein Begriff und spätestens jetzt, nachdem du es gesagt hast, ist das Original dann doch mal einen Blick wert wahrscheinlich, ja?
Ja, vielleicht so Sonntagnachmittag mit einer Tasse Kakao. Das ist ja ein alter Film, 1973. Also ist jetzt nicht so, dass da kein wilder Splatterfilm oder so.
Ja. Hm.
Hast du noch was mit Sekten, wo du
aber natürlich
dran denkst? Klar.
Ein Film, ebenfalls ein Streifen, der noch nicht besprochen wurde hier, aber auch geplant ist, also genau wie bei Midsommar auch,
ja. Ne?
Aber es einfach noch nicht dazu kam. Und zwar Rosemary's Baby.
Natürlich.
Absoluter, wahnsinniger Kultstreifen. Ich habe den damals als Jugendlicher, ist es ja so, vielleicht ging es dir ähnlich, man hatte als Jugendlicher nicht unbedingt Lust, uralte Filme zu schauen. Da hatte man nicht so Bock drauf, da wollte man den neuen geilen Scheiß haben. Also zumindest ging es mir so. Ich habe dann irgendwann mal, als ja dann alles neu auf DVD veröffentlicht wurde, so Ende der 90er, ja. Da kam dann irgendwann noch Rosemary's Baby raus. Und der war ja überhaupt nicht zu bekommen. Ne, also man hat ihn ja nicht bekommen. Du hast ihn vielleicht in der Videothek irgendwo leihen können, aber auch das war ja schon eher unwahrscheinlich. Aber kaufen auf VHS war ja so gut wie unmöglich. Ne? Und wenn, dann auch wo, weißt du? Also das war halt einfach damals ja gar nicht so wie heute. Und jedenfalls habe ich in Rosemary's Baby gesehen und irgendwas sagte mir, bestell dir den oder kauf dir den. Und ich habe mir den angeschaut und wie gesagt, ich schätze, es war Ende der 90er, wird das wohl gewesen sein. Und obwohl der Film so unglaublich alt ist, und ich glaube, wir reden von 67, kann das sein?
68.
68 hat mich dieser Film wirklich unglaublich gefesselt und das Ende ist immer noch klasse und super verstörend. Ich habe vor einigen Monaten den Film bei im Stream mir mal angemacht, habe ihn aber dann nur, ich schätze, so 25 Minuten laufen lassen, musste dann ausmachen, habe aber nie weitergeguckt. Und es muss halt unbedingt nochmal fortgesetzt werden und der muss halt, wie gesagt, auch besprochen werden, kultiger Streifen. Was hältst du von Rosemary's Baby? Also
ich finde den auch super. Meine Cook-Geschichte ist da ein bisschen anders, vielleicht weil ich älter bin. Also in meiner Zeit war das so, da gab es die Zeitschrift Prisma, das war eine Fernsehzeitschrift und da sah man dann drin, oh, 23 Uhr, Rosemary's Baby und dann stand da irgendwas mit Teufelsanbetern und ich war vielleicht so 12 oder so und dachte, unfassbar, das muss ja geil sein. Und ich hatte drei ältere Geschwister, die meinten so, Rosemary's Baby, das ist aber noch nichts für dich. Ne? Mhm. Ja, dann durfte ich irgendwie nicht gucken, kam auch nachts nicht an den Fernseher ran, so ohne weiteres. Ne? Musste dann irgendwie warten, bis ich 14 oder 15 war und den dann im Fernsehen geguckt habe. Weißt du, so ZDF Nachtprogramm, wo dann irgendwie so Fledermäuse vorher in so einem Trailer durch die Gegend fliegen und dann ging's los. Und dann habe ich ihn gesehen mit 15 oder so und war ganz gefesselt schon von Anfang an von dieser melancholischen Musik und dieser Kamerafahrt über diese Manhattan Upper East oder West Side, das kann ich auch nicht auseinandergehalten. Und ein bisschen genervt hat mich dann heute vielleicht noch mehr als damals diese irgendwie so etwas passive, wehrlose, mädchenhafte Frau, die mich auch ein bisschen an diese unsichere Frau in Shining erinnert, an die Shelley Duvall, die ja jetzt neulich leider gestorben ist.
Richtig.
Und das kann einen schon aggressiv machen, ne? Aber das war halt damals so und das ist, glaube ich, realistisch. Es ist nur so etwas, wo man denkt, Mann, ey, du musst diesen beschissenen Wichser loswerden. Ne?
Richtig,
Schauspieleraffen, ja. Der tut dir überhaupt nicht gut, ne? Und aber ja, und das ist schwer auszuhalten. Und dann hat der Film eine humoristische Seite, weil diese drolligen alten Leute von nebenan natürlich irgendwie so ein bisschen skurril sind. Und das sind aber dann auch böse Satanisten. Und das
genau.
ist halt eine Stärke des Films. Das ist dieses Dunkle der Teufelsanbeterei aus den finsteren Wäldern und Katakomben einfach so in die, ja, in das normale Wohnviertel reinholt und so Leute im Jogginganzug plötzlich präsentiert. Und das war sehr neu. Das gab es so noch nicht im Kino, meiner Ansicht nach. Und das Thema Schwangerschaftshorror gab es noch nicht. Ne? Wenn heute solche Filme kommen, wo eine Frau wird schwanger und die ganze patriarchale Gesellschaft richtet sich gegen sie, dann schreien alle, super, feministischer Film, endlich. Und wenn man dann den jungen Frauen, die das einem empfehlen, sagt, ja, sowas gab es schon mal, Rosemary's Baby, dann sagen die, hä, was ist das denn für ein Film? Aber der Film ist auf jeden Fall super und ich finde, dass er eben ja auch zeigt, dass man in einer bestimmten Art von Gesellschaft, wenn man schwanger ist, irgendwie das gesamte Selbstbestimmung abgibt, nicht nur über seinen Körper, weil da so ein fremder Gast noch drin ist, sondern auch, weil alle Leute einem irgendwie Ratschläge geben, einen entmündigen, einem irgendwelche Salben und Tinkturen verabreichen, einem Paranoia unterstellen, wenn es ihnen passt, einem ständig auf den Bauch touchen. Also irgendwie bist du so ein öffentliches Gut. Und ich finde, dass das der Film super zeigt und einen da ganz nachdenklich macht, wie schwer das ist, für eine Frau einfach selbstbestimmt ein Kind zu bekommen in einer Gesellschaft, die so tut, als würde sie Mütter und Kinder lieben, aber in Wirklichkeit gar nicht so für die ausgerichtet ist. Sondern letzten Endes dreht sich dann um diese Hollywood-Karriere von dem Typen oder um die beschissenen Interessen von diesen Satanisten. Aber das Kind ist doch eigentlich egal und die Mutter erst recht. Und so ist es bis heute manchmal, denke ich. Der Arbeitsplatz richtet sich nicht nach den Müttern. Die Mütter müssen sich nach dem Arbeitsplatz richten und im Zweifelsfall heißt es, nee, du kriegst den Job nicht, du könntest ja schwanger werden.
Ja.
So, und dann denken, was ist das für eine Scheiße? So. Und das ist ein toller Film. Musik, Schauspiel, die Geschichte, das Ende, wie du sagst. Super, ja. Und auch ein guter Film über Sekten, wenn man so sagt, ja, die können auch einfach ganz normale Leute nebenan sein.
Richtig. Also was dieser Film halt super klasse macht, ist, dass er sehr langsam aufgebaut ist. Ne? Der ist also auch langsam erzählt und das sind die alten Filme ja sowieso alle. Ne? Auch die Horrorfilme, wie zum Beispiel Exorzist, ne? Und auch Landhaus der toten Seelen, vielleicht ist dir das ein Begriff, absolut kultiger Streifen.
Ich komme damit gut klar mit der Langsamkeit,
ja.
Also bis heute.
Das ist heute nicht mehr so, ne? Das hat sich wirklich geändert. Die Filme sind heute schneller unterwegs.
Es sei denn, sie heißen Midsommar.
Ja, richtig. Aber sonst sind die Leute halt wirklich schnell gelangweilt. Und deswegen gehen die Filme sofort nach 8 Minuten los, so ungefähr.
Ja.
Was natürlich schwierig ist für junge Leute, heute sich dann für eine Rosemaries Baby zu begeistern, macht es allein der Anfang macht es natürlich schon nicht leicht. Ne? Also wenn wir nämlich, ich weiß nicht, ob du es vor Ohren hast, die Titelmelodie ist ja einfach nur diese Frau, die la 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 la.
Finde ich super. Finde ich ganz melancholisch, entrückt und auch ein bisschen gruselig.
Ja, es ist melancholisch, da hast du recht, aber das könnte halt wirklich ein Punkt sein, für junge Leute heute sogar schon zu sagen, nee, gucke ich mir das an.
Ja.
Aber was mir halt noch wirklich gut gefällt bei Rosemary's Baby ist auch halt auch dieser Moment, wenn sie doch dann da immer auf diesem Bett liegt und alle sind um sie herum und dann halt ja den Teufel oder Satan nimmt sie ja dann und wenn ihr irgendwann klar wird, dass das kein Traum ist und sie sagt, das ist kein Traum und dann wacht sie ja dann später doch auf und okay, war wohl doch nur ein Traum, aber wir wissen halt alle, beziehungsweise, nee, wir wissen es noch nicht, ne, wir wissen es später.
Es ist auf dieser Yacht, sie ist plötzlich auf so einer Yacht und dieser Satans Mann, der sie da vergewaltigt, das wurde gespielt von Anton Sander LaVey, dem Gründer von der Church of Satan. Soweit ich weiß, ja, der Roman Polanski kannte sich da auch ganz gut aus mit verschiedenen okkulten Strömungen so in den USA dieser Zeit. Und ja, der war tiefer drin in der Materie, der komische Mann, der komische Pole, ja.
Okay, okay. Okay, gut, also jetzt kam ich mit Rosemary's Baby, dann darfst du wieder loslegen. Was fällt dir noch
ja,
ein?
Ich hau wieder sowas Schräges raus. Ich hatte jetzt hier mit Die schwarze Katze und dem Wicker Man schon zwei Fragwürdigkeiten. Jetzt kommt Santa Sangre von 1989 von Alejandro Jodorowsky. Das ist so ein zweistündiger Trip für Freunde des avantgardistischen, surrealen, psychedelischen Kinos, wo so eine Concha einen ganz merkwürdigen Märtyrerinnenkult mit einem Mädchen mit abgeschlagenen Händen in so einem Zirkus am Laufen hat. Roger Ebert ist ja vermutlich ein Begriff der Filmkritiker, ne?
Ja,
da gibt es ja, ja immer noch die Homepage von dem, also beziehungsweise RogerEbert.com ist jetzt so eine große Kritikerseite, ne? Und der hat gesagt, das ist einer der besten Horrorfilme überhaupt.
Tatsache.
Ob man das glauben muss, sei dahingestellt, aber der hat gesagt, endlich mal nicht wieder ein weiterer tote Teenager-Film. Das ist ein Trip mit ganz vielen verstörenden, bunten, ausufernden, eigenwilligen Szenen mit so religiösen Anspielungen, Mutter-Sohn-Abnabelungsprozessen und dann doch wieder davon geholt werden. Kann man nicht beschreiben, muss man sehen. Vielleicht sich vorher eine Tasse Rum einflößen oder so, dann geht das leichter runter. Keine Ahnung, aber ist was ganz Besonderes.
Okay, und warum genau ist der so besonders jetzt? Also was
die Bildwelten und die Sounds und die Sachen, die dargestellt werden, hat man das Gefühl, das hat man alles so noch nie gesehen. Mhm. Das ist wie ein Traum.
Auch heute noch?
Ja, auch heute noch, tatsächlich. Okay. Es ist eine ganz eigenwillige Bildsprache und es wirkt tatsächlich auch verstörender als einiges, was man heute sieht, auch aufgrund der Themen. Also um ein Beispiel zu nennen, die Mutter, diese Concha, verliert dann auch ihre Hände und der Sohn muss die ersetzen für sie in so einer Art Zaubertrick-Revue, die sie aufführen. Und die Mutter erwirkt dann mit den Händen ihres Sohns alle Frauen, die ihm näher kommen, die sozusagen sich sexuell für ihn interessieren. Und wenn man das jetzt so erzählt, denkt man so, hä? Aber wenn man es sieht, funktioniert das.
Aha, ja, ich wollte gerade sagen, es hört sich schräg an.
Ja, hört sich schräg an. Ist auch ein schräger Film, ganz klar. Also ist jetzt nicht irgendwie, ist jetzt nicht Annabelle 2 oder so.
Ja, ja, klar, okay. Ja, es ist interessant, dass du jetzt hier wirklich mit so vielen älteren Titeln kommst. Es ist ja auch sehr gut, weil wenn wir jetzt hier wirklich beide nur Titel nennen würden, die jeder kennt, dann wäre es ja auch in gewisser Weise langweilig. Deswegen ist es ja schon mal interessant, auch mal Titel zu hören, die wahrscheinlich die meisten nicht auf dem Schirm haben. Und da hast du mindestens zwei hast du ja jetzt genannt, würde ich mal sagen. Ich denke, The Wicker Man kennt doch einige. Ich muss auch noch einen Film nennen, den ich auch schon zweimal geschaut habe. Für mich absolut eines. Dieser Film hat für mich eines der besten Intros, die ich je gesehen habe. So etwas Unangenehmes, Gruseliges, Verstörendes, Spannendes, also wirklich alles. Und ist definitiv The Empty Man.
Ah, geil!
Ein Wahnsinnsfilm. Leider, ich sag's direkt, meiner Meinung nach driftet er ein bisschen in Murks ab, dann so in den letzten 20 Minuten, weil man sich da so denkt, okay, man musste da irgendwie jetzt noch so einen Bam reinbringen, der nicht notgetan hat. Aber so dieses Intro von 1995 ist das Jahr, also nicht gedreht, sondern es spielt 95 und erst danach geht es da dann in unsere Gegenwart.
Ja, der Film ist von 2020, ne? Der ist recht neu.
Ja, genau.
Von David Pryor, glaube ich, einer der wenigen Filme von denen, ja.
Relativ schwierige Startphase gehabt, dieser Film, aber, oder auch Drehphase ja schon, war ja auch innerhalb von Corona dann passiert. Dann hat Disney ja Fox aufgekauft gleichzeitig. Disney hatte kein Interesse an diesem Film dann mehr so richtig. Es war also wirklich eine Katastrophe für die Produktion. Und das ist halt völlig zu Unrecht, weil das ein super, super atmosphärischer, verstörender Film ist, wie viele andere möchten gerne so sein, ne, kriegen es aber nicht hin, der Film kann es. Aber bevor ich großartig hier weiter Lobeshymnen mache, erzähl du mal, was hast denn du mit The Empty Man für Erfahrungen?
Ja, ich glaube, der ist nicht so bekannt, ne? Den gibt es aber auch irgendwo zu streamen. Ich weiß nicht, ob der jetzt bei Netflix oder bei
Disney Plus ist er.
Disney Plus, hast du ja gesagt, genau, da taucht er jetzt auf. Und ich habe den jetzt auch erst vor 2 Jahren gesehen. Das war abends im Hotelzimmer, habe ich mal so rumgeguckt. Was gibt es denn jetzt hier bei meinem Streaming-Anbieter? Dachte, The Empty Man? Klingt scheiße, klingt wie Slenderman oder Hollow Man oder sonst irgendwelche Mans. Aber 137 Minuten und dann diese komische Geschichte, die da angeteasert wurde, klicke ich mal an. Und dann saß ich da ganz gebannt vor meinem Laptop und merkte, dass die Geschichte halt unglaublich komplex ist und das, was dich am Ende nervt, diese letzten 20 Minuten, das finde ich eigentlich sau interessant, weil wir haben ja hier wieder eine Sekte, deswegen reden wir ja auch drüber, das Pontifex-Institut. Und was die machen ist, Tulpas erzeugen. Das ist laut dem tibetischen Buddhismus eine Materialisierung von geistigen Prozessen. Du kannst also durch spirituelle Praktiken in einer Gruppe oder alleine, aber eher in einer Gruppe, ein Geschöpf erschaffen aus geistiger Energie. Das tun die und wir erfahren im Lauf der Geschichte, was das mit dem Empty Man und mit der Hauptfigur und mit dem Anfang zu tun hat, beziehungsweise wir erfahren es so weit, dass wir unsere eigenen Schlüsse ziehen können. Und letzten Endes ist es ein ziemlich spannender, sowohl über Depression als auch über Sinnsuche, als auch über kultische Gemeinschaften, als auch über die Konstruiertheit aller Realität. Also wir alle glauben, es gibt sowas wie eine Wahrheit und gleichzeitig sind wir uns nicht sicher, ob nicht alles, was wir wahrnehmen, auch nur eine Konstruktion ist. Das fängt ja damit an, dass unser Gehirn einfach die Wirklichkeit konstruiert um uns herum. Eine Fliege hat ein anderes Gehirn, die sieht die Flasche, die da vor dir steht, ganz anders als du. Und wer hat jetzt recht? Also welche Flasche ist jetzt die echte? Ne? Dass da eine Flasche steht, okay, aber wie wir die wahrnehmen, ist halt je nach Gehirn unterschiedlich, auch je nach menschlichem Gehirn ein bisschen. Und das geht dann ja noch in weitere Richtungen. Und der Film, ja, hat recht philosophische Anwandlung. Und ich denke, da hat jemand irgendwie jahrelang an so einem Horrorkonzept gefeilt, das irgendwie so Lovecraft-mäßig ist oder auch so ein bisschen an Alan Moore erinnert. Der hat ja auch so eine Lovecraft-Comic-Serie Providence geschrieben, die auch super ist. Also kann ich sehr empfehlen. Und ja, für Leute, die so gerne über düstere Dinge und kultische Zusammenhänge länger nachdenken, ist das ein toller Film. Auch wenn er seine Schwächen hat. Also der Hauptdarsteller ist jetzt nicht der tollste Schauspieler und nicht die größte Charisma-Bombe. Und du hast recht, nachdem der Anfang so stark ist, der da in Bhutan im Gebirge spielt, hat man dann, als es dann in die Jetztzeit umschaltet, meiner Ansicht nach kurz ein bisschen das Gefühl, in einer besseren TV-Produktion gelandet zu sein. Oder wie ging es dir?
Also qualitativ würde ich jetzt nicht sagen, hat er sich sehr verschlechtert. Aber man hat nach diesem genialen Anfang so ein bisschen so einen Downer erstmal. Ne? Ja, weil der Film halt einfach auch so Soundtrack-technisch so viel richtig macht. Also das kann man ja unmöglich vormachen. Aber wenn ja dann Day One eingeblendet wird, dann hast du ja dieses komische, kann man eigentlich nur so als Grunzen beschreiben, dieses grunzartige Geräusch, das dann kommt. Aber es ist halt ein...
Sind das nicht so Obertongesänge auch so?
Ja, ne? Das ist eher so ein...
Ja, das sind glaube ich, so Bhutan-Obertongesänge von so, also mit so mehreren Stimmen, so ganz tiefes Dröhnen.
Okay, ich habe das immer als eine Art Instrument angesehen. Boah, das ist so gut, das geht einem so durch und durch, oder? Das ist so genial. Und wenn dann der Film anfängt nach diesem Prolog, dann ist das immer erst so von 100%, dann runter auf erstmal 40%, weil der Film ja jetzt erstmal wieder anfangen muss. Und wenn er dann aber wieder angefangen hat, dann ist es wieder absolut genial. Dann ist man wieder voll drin. Und dann, wie gesagt, das Ende ist ein bisschen wirr. Ich muss unbedingt immer wieder sagen, schaut euch The Empty Man an. Das ist ein super klasse Streifen. Ja, der macht vieles richtig.
Ich finde auch einfach solche Geschichten, wenn so jemand irgendwas ermittelt, immer cool. Also schon bei Angel Heart fand ich das so geil, wie der Mickey Rourke da irgendwie auf der Suche nach so einem verschollenen Typen ist. Und wenn das dann so mit Okkultismus gemischt ist, da bin ich schon heiß drauf. Und
das ist immer interessant.
Auch geil. Ja. Und man, es ist auch ein Film, bei dem man einfach nicht so weiß, in welche Richtung der geht. Der ist
richtig
so unberechenbar.
Genau. Man muss halt auch sagen, es gibt so ein paar Dinge, die sind halt schon irgendwie auch Quatsch, ne? Also den Namen The Empty Man, also der leere Mann, ist schon nicht sonderlich einfallsreich. Und dass man auch auf einer Brücke stehen muss und in eine leere Flasche pusten muss, das ist natürlich etwas, da könnte man meinen, das hat sich ein Kindergartenkind ausgedacht. Es ist also nun wirklich nicht hochintelligent, ne?
Das wäre aus Scary Movie so eine Parodie, ne?
Ja, richtig.
So auf solche Tropes, dass da irgendwie man den dunklen Geist ruft, wenn du dreimal eine leere Flasche pustest. Empty Man, Empty Man, Candy Man, Candy Man. Ne? Ja.
Also es ist nicht sonderlich intelligentes Schreiben, aber das Drumherum, wie es halt gespielt ist und auch, wie gesagt, Soundtrack und gefilmt ist, ist einfach sowas von gut, dass man den trotzdem echt anschauen muss, ne?
Ja, Ich hau raus, wo wir bei Lovecraft sind, Dagon von 2001 von Stuart Gordon. Kennst du den?
Dagon kenne ich. Ich habe das Bild vor Augen, aber ich kenne ihn tatsächlich nicht.
Ja, eine fischige Angelegenheit. Es gibt von Lovecraft, diesem Horrorautor, eine Geschichte namens Dagon, aber eigentlich ist das hier eine Verfilmung von Schatten über Innsmouth. Das ist eine Geschichte, wo jemand in so ein Örtchen kommt, wo die Leute früher Christen waren, aber dann war der Fischfang immer schlechter, egal wie viel sie gebetet haben. Und dann haben sie wutentbrannt, sich von ihrem Gott abgewandt und sich dem Fischgott Dagon zugewandt und sich dann irgendwann auch mit so Meereswesen gepaart, beziehungsweise dieser Dagon-Fischgott mit den Frauen der Menschen. Und dabei sind dann so Mischwesen rausgekommen und die bevölkern dann da als Kult dieses kleine spanische Küstenörtchen. Und das ist richtig toller Practical Effects Horror von 2001 mit einer geilen Lovecraft-Stimmung, tollen Kulissen, gutem Soundtrack, konsequentem Ende und so ein, zwei Gewaltspitzen, die sich gewaschen haben. Also wo man ja schon so im Kinosessel oder bei sich zu Hause mal kurz zusammenzuckt und sagt, alter Schwede, toller Film.
Okay.
Wenn man diese Stuart Gordon-Filme so mag, ne, da gab es ja noch From Beyond und Reanimator und so. Ich weiß nicht, ob du damit was anfangen kannst. Das war so meine Videothekenjugend. Ne. Damals noch Videokassetten holte man sich dann mit älteren Freunden irgendwo ab in der Kleinstadt und schob's in den Player, überspielte es frecherweise auf eine Kassette, die man dann beschriftet hat. Richtig. Ich hatte davon eine ganze Menge. Meine Mutter hat die irgendwann mal alle weggeschmissen. Da waren Schätze drauf, wie The New York Ripper, wo man heute viel Geld für hinlegen muss, um den Uncut zu kriegen. Haus an der Friedhofsmauer, Tanz der Teufel, die alte Fassung und so. Ja, alles im Müll gelandet.
Ja, das wissen Mütter nicht, sowas. Meine Mutter hat auch ganz viel Kram weggeschmissen, hörspielkassettentechnisch. Und das ist auch etwas, das ist heute sehr ärgerlich. Also da sind ja schon noch so ein paar Dinge dabei gewesen, auf die ich heute gerne mal wieder hören würde.
Ja, vielleicht auch deine Tochter, man weiß es nicht.
Genau.
Ja, schade.
Richtig, ja.
Ja, also ich mache meiner Mutter keinen Vorwurf, weil ich war schon lange ausgezogen und die standen dann da alle noch so rum und sie meinte, das muss mal irgendwann weg. Ich so, ja, ich hole die irgendwann. Ne? Gab es schon längst keine Videoplayer mehr. Mhm. Und dann hat sie irgendwann Tabula Rasa gemacht und da irgendwie so 50 Kassetten entsorgt. Und ich kam nach Hause und so, wo sind die? Ich hatte immer vor, die mal auf DVD oder auf den Rechner zu überspielen, ne? Aber es ist natürlich Schwachsinn.
Ja, in gewisser Weise ist das Schwachsinn, ja. Das ist ja sehr viel Arbeit für wirklich wenig Sinn.
Es war halt damals nicht so leicht, an die Sachen ranzukommen, ne? Und dann, hier, das waren so die Videonasties, die hat man dann irgendwie unter der Ladentheke bekommen oder irgendwo mit türkischen Untertiteln aus dem Urlaub mitgebracht, dann irgendwie kopiert, auch sowas wie Dawn of the Dead. Das war damals alles nicht so leicht, ne? Und dann hat man das sich mühsam überspielt und wollte das halt behalten.
Ja.
Mit Mann meine ich mich.
Ja, richtig, genau.
Okay, was ist dein nächster Film?
Ja, ich hätte auch noch einen zu nennen. Den habe ich leider nicht mehr ganz so in Erinnerung. Obwohl der aber wirklich sehr, sehr gut ist, kann ich wärmstens empfehlen. Schon ein bisschen zu lange her, als ich ihn gesehen habe. Und zwar Sun von 2021, also Sohn. Ja,
den,
ne?
Den habe ich vor 2-3 Wochen nochmal gesehen. Den habe ich mal im Kino gesehen beim Fantasy Filmfest und dann habe ich ihn neulich nochmal wiederholt. Ich glaube, schon in Vorbereitung auf unsere Folge hier.
Ach ja, ja, verrückt.
Weil es da ja eine Frau gibt, die auch so geflüchtet ist aus so einem dunklen Kult und dann mit ihrem 8-jährigen Sohn aufwächst. Ne? mit ihrem 8-jährigen Sohn irgendwo lebt und der Vergangenheit
entfliehen will. Ja, stimmt. Ich dachte gerade, warum lachst du? Warum lachst du? Aber du hast recht. Ja, stimmt. Das hast du gut gesagt. Der Film, der hat mich ganz schön geschockt durch die grafische Gewalt, die er hatte, weil man das, klar, er hat zwar die 18 auch bekommen, völlig zu Recht, aber man hat sie irgendwie nicht so auf dem Schirm. Man rechnet mit einem normalen kleinen Gruselfilm und es geht ja darum, dass ja der, wenn ich es richtig in Erinnerung habe, der Sohn, ihr Sohn ist ja wohl irgendwie kannibalisch veranlagt. Ich weiß
also
jetzt nicht
mehr so genau, warum. Also der ist so ein bisschen Rosemary's Baby als 8-jähriger Junge.
Ach so, nach der Geburt praktisch. Er ist schon geboren, schon 8 Jahre alt.
Ja,
okay, so war's.
Also der wird ganz normal geboren und wächst ganz normal auf. Und zu Beginn des Films ist er dann 8 Jahre alt. Aber er ist so ein bisschen wie Rosemary's Baby. Ne? Also vielleicht ein Kind des Teufels oder eines Dämons.
Ja.
Und wird deswegen krank und kann sich nur von Menschen ernähren. Damit verraten wir natürlich schon viel von dem Film, aber hier wird ja oft gespoilert bei Let's Talk About Horror, von daher ist das ja okay. Aber der Kleine beißt dann auch ordentlich zu. Ne?
Richtig,
zum Beispiel da bei diesem widerlichen Zuhältertypen im Badezimmer. Ne?
Oh, das habe ich jetzt gar nicht mehr vor Augen.
Echt? Das fand ich sehr unangenehm so, ja.
Okay, wollte ihn immer mal wieder gucken und da spielt ja auch die junge Frau mit. Ich weiß nicht, wie sie heißt, aber sie spielt die Tochter in den Halloween-Remakes in den drei Teilen. Ne, ist eine tolle junge Frau und sie spielt hier die Hauptrolle. Und Sun ist wirklich eine große Empfehlung, ein sehr unbekannter Film. Ja, und am Ende kommt natürlich dann auch hier alles raus, ne, mit dem Kult, ne, oder Sekte. Was wäre es jetzt von beiden? Kult oder Sekte?
Das ist ein Kult, ne?
Okay.
Nach englischem Wortsinn. Kulte sind noch kleiner und noch verschworener vielleicht als Sekten, ne? Aber die Grenzen sind fließend und wer das immer bestimmt, sei dahingestellt. Aber ich würde das hier einen Kult nennen. Das ist ein auch klar auf ein Ziel hingerichtet, nämlich so einen Dämon in die Welt holen. Und der Film spielt an auf eine Zeit in den USA, die man Satanic Panic genannt hat. Hast du das schon mal gehört?
Satanic Panic, nee.
So in den 80ern, das fing an mit einem Buch Michelle Remembers. Da war eine Frau namens Michelle bei einem Therapeuten namens Lawrence Pratster, der hat sie auch später geheiratet. Und die hat ihm erzählt, ja, mir geht's ganz schlecht und ich kann mich an manche Sachen aus meiner Kindheit nicht erinnern. Er so, okay, dann machen wir mal so eine Art Rückführung oder wir entdecken Erinnerungen nochmal. Und dann kam raus, dass sie in einem satanistischen Kult groß geworden ist und da ihr eigenes Kind zerstückeln musste und Tiere verbringen musste und all diese schlimmen Sachen, was ganz sicher alles falsche Erinnerungen sind, alles so eingeredet oder zusammenfabuliert. Und dieses Buch ging in den USA dann viral und dann gab es überall die Panik, ja, wir sind unterwandert von satanistischen Kulten und vor allen Dingen in den Kitas, in diesen Daycare-Centern, ne, wo die Eltern ihre Kinder hingegeben haben, da werden die schon infiltriert und so weiter. Und diese Satanic Panic hat ganz viele Prediger ernährt, viele Bücher mit sich gebracht. Viele Menschen gerieten dann so unter Verdacht, also Fantasy-Rollenspieler, Heavy-Metal-Hörer, Horrorfilm-Gucker, also Leute wie du und ich waren dann mit einem Bein immer schon im Satanismus. Das war so ein bisschen die Nachfolge von dieser UFO-Paranoia, die die USA auch mal hatten. Ne? Erst die Kommunisten, dann die UFOs, dann die Satanisten. Und das Bittere ist, du hast bestimmt von QAnon gehört, das ist dieser eine Typ, der da irgendwie im Internet eine ganze Gruppierung mit so einer satanistischen Verschwörungsgeschichte unterhält, die sagen, ja, die Regierenden, die Demokraten im Weißen Haus sind eigentlich eine satanistische Sekte, die sich von dem Adrenochrom ernähren, das aus den armen, kleinen, gefolterten und missbrauchten Kindern, die sie in ihren Verliesen gefangen halten, fließt. Das ist so ein Stresshormon und das verjüngt die. Und Donald Trump ist der Einzige, der uns davor retten kann. Und die sagen auch, die Pandemie mit den Lockdowns war nötig, damit Trump die Gelegenheit hatte, in diese Verliese zu gehen und die Kinder zu befreien.
Ja, okay.
Und das wäre halt lustig, wenn das nicht wahnsinnig viele wären und auch Leute wie Xavier Nadu darüber singen würden und einen das alles an die frühe Neuzeit und den Hexenwahn erinnert, wo dann irgendwelche Mythen dann auch auf die Politik übergegriffen und auch zu Entscheidungen geführt haben. Und mit solchen Dingen spielt Satanic Panic und beziehungsweise der Film Son, weil er diese Themen von damals, nämlich die falschen Erinnerungen, das Aufwachsen in einem Kult, diese Fantasie von Breeders, also dass Frauen nur benutzt werden, um Kinder zu erzeugen und so, aufgreift und dann mit der Frage spielt, ist das nur die Paranoia einer Missbrauchsüberlebenden oder gibt es diese Kulte wirklich? Das war eine Frage, die damals die USA umgetrieben hat und dieser Film von Ivan Kavanagh entscheidet sich dann für eine Antwort, die ich vielleicht etwas zu direkt finde. Das ist vielleicht die Schwäche des Films, aber sonst cool.
Okay.
Aber jeder, der sich für Satanic Panic interessiert, sollte den gucken und sollte auch noch Late Night with the Devil hinterher schieben. Das ist so eine ganz bestimmte Zeit in den USA, die wirklich eine Art Hexenwahn dargestellt hat. Natürlich nicht mit so vielen menschlichen Opfern zum Glück.
Ja, okay. Ja, das ist interessant. Late Night with the Devil, wie war der denn, jetzt, wo du ihn angesprochen hast?
Der war ja ganz schön hyped, ne? Und ich fand den auch gut, weil das was anderes war. Und ich fand diese 70er-Jahre TV-Show, Late-Night-Show-Ästhetik cool. Ich mochte die Schauspieler, vor allem den Hauptdarsteller. Fand dann auch den Plot interessant genug. Fand den Film nicht besonders unheimlich. Vor allen Dingen nicht, als die CGI zuschlägt. Da wird es dann so ein bisschen albern. Aber alles in allem ein stilvoller, origineller, netter Film. Mhm, jetzt, okay. jetzt nicht, wo man Albträume von kriegt. So. Aber einfach interessante, gute Unterhaltung.
Ja, okay.
Das ist meine Meinung, ja. Kann man auch alles immer nachlesen auf meinem Blog horror-und-psychologie.de. Da sind viele neue und auch alte Filme ausführlich besprochen. Spoilerfrei, aber einsichtsreich.
Sehr schön. Ja, dann gerne da mal vorbeischauen.
Ja, da sind auch Podcasts, also kann man sich auch Audiodateien anhören. Manchmal, es gibt auch ein über zweistündiges Gespräch über die ganze Wrong-Turn-Reihe oder über Psycho oder über Schweigen der Lämmer und Sieben im Vergleich und solche Faxen. Also da ist viel, viel zu finden, ja.
Interessant, okay.
Dann würde ich noch auch doch wieder was Älteres noch nehmen, also von 2008, nämlich Martyrs.
Ach ja.
Kommt man, glaube ich, auch jetzt nicht vorbei. Ich habe hier noch einige andere auf der Liste, aber die würde ich gleich einfach nur kurz nennen für Interessierte. Aber Martyrs können wir vielleicht noch mal kurz was zu sagen. Da hast du ja auch schon mal eine Folge dazu gemacht. Ne?
Streng genommen gibt es sogar zwei Folgen dazu. Ich habe damals zu Beginn des Podcasts, also jetzt vor etwas über 3 Jahren, habe ich Martyrs mit Carsten besprochen. Damals waren aber die Folgen noch anders aufgebaut als heute. Das heißt, man hat also nur eine Stunde drüber geredet und das war's. Ja, über 2 Jahre später kam ich dann auf die Idee zu sagen, ich meine, es waren 2 Jahre später, habe ich dann gemeint, ich glaube, man muss Martyrs auch nochmal genauso besprechen wie sonst alle anderen Filme auch, also in einer richtigen Filmbesprechung.
Ja, du gehst immer Szene für Szene durch. Ne?
Genau, genau. Ja. Und deswegen gibt es also über Martyrs 2 Filmbesprechungen.
Ah, ich habe nur die ältere gehört.
Oh, dann musst du die neue nochmal wiederholen. Also da musst du die mal nachholen dann.
Mach ich. Ja.
Also Martyrs ist für mich ganz schwer. Ich verstehe den Hype, den er auslöst. Ich verstehe auch, dass er ein kultiger zu den kultigen französischen Horrorstreifen gehört. Das ist absolut klar. Ich bin bei Horror und auch bei brutalen Horror, auch wenn er sehr derbe ist, bin ich zu haben für. Ja, das manchmal ist es mir zu hart, das gebe ich zu. Manchmal bin ich aber auch dann voll begeistert, manchmal auch dazwischen, wie auch immer. Jedenfalls ist Martyrs bei mir nach einer Stunde einfach ganz furchtbar anzugucken. Also diese Qual, die dieser Frau in dem Keller dort ausgesetzt wurde und auch wird noch und dann unsere Hauptdarstellerin, die ja dann da jetzt in die Fänge gerät. Das ist für mich kein interessantes Filmeschauen.
Ja. Das ist ja auch nicht mehr spannend, ne? Also man hat ja eigentlich wenig Hoffnung, dass sie wegkommt und es geht dann noch so 25, 30 Minuten, wo sie da vor allen Dingen immer wieder geschlagen wird.
Ja.
Dann rasiert wird, dann gefüttert wird, dann wieder geschlagen wird. Und die Sache, die ich am schlimmsten fand, ist, ich weiß nicht, ob du das noch vor Augen hast, wie sie einmal so ihre ganze Wut zusammennimmt und diesen großen, grobschlächtigen Wächter, der sie da schlägt, angreift und auf ihn einschlägt.
Ja.
Und man sieht dann so einen kleinen, schwachen, verletzten Menschen, der versucht, sich zu wehren und keine Chance hat.
Mhm.
Und irgendwie ist sie dann sinnbildlich für alle kleinen, schwachen Menschen der Welt, für alle Kinder, für alle Tiere, für alle Frauen, für alle Männer, die gequält worden sind und sich nicht wehren konnten, es aber versucht haben. Und man denkt so, oh, ist das ein Runterzieher.
Mhm, genau, so ist es.
Es ist kein Spaßfilm. Ich meine, du besprichst ja auch Sachen wie A Serbian Movie und Human Centipede 2.
Ja, klar.
Ich meine, das sind natürlich auch so, so Grenzerfahrungen oder so Tests, ne, die man dann noch macht, wenn einen der Hafer sticht. Und Martyrs geht da auch in diese Richtung, ist aber von den 3 genannten Filmen doch der beste noch, ja. Und ist auch nicht ganz so selbstzweckhaft, würde ich sagen, wie Human Centipede oder so. Ich bin von dem Film gar nicht so begeistert. Das ist seltsam. Ich habe 2006 in Berlin gewohnt und habe da einen Kumpel besucht, der auch Horrorfilm-Fan war. Und meinte, hast du mal irgendwie was richtig Hartes, irgendwie den gruseligsten, härtesten, verstörendsten Film überhaupt? Ich brauche mal wieder eine gute Dosis so.
Ja.
Hier ganz neu, Martyrs. Also ich habe ab 2006 in Berlin gewohnt. Das war dann 2008, da hatte er den gerade irgendwo Kino, Raubkopie, was weiß ich, hat mir den mitgegeben. Dann habe ich mich abends, als es dunkel wurde, vor den Rechner gesetzt, Kopfhörer an, Vorhänge zu, gedacht, so jetzt geht's ab. Und hatte halt vielleicht ein bisschen zu große Erwartungen, dass ich mich nochmal so grusle oder verschreckt bin oder verstört bin, wie als Teenager, wenn ich irgendwie, was weiß ich, wenn die Gondeln Trauer tragen gesehen haben. Aber dieser Effekt hat sich nicht eingestellt und ein bisschen liegt es daran, dass mir der Film in einer gewissen Weise zu artifiziell ist. Und jetzt wird es fies, zu französisch. Das ist für mich immer ein bisschen zu effekthascherisch gewollt, zu große Geste, zu humorlos auch in einer gewissen Weise.
Ja.
Es hat nicht diese Leichtigkeit, wenn Engländer so einen Film gemacht hätten, das wäre irgendwie leichter, aber ich will jetzt auch nicht chauvinistisch werden. Es gibt natürlich super französische Filme und auch der Film ist schon stark. Aber man spürt recht bald, das fängt scheiße an und es wird immer beschissener und es gibt eigentlich auch keine Figur, mit der man dann noch so richtig mitfiebert. Man ist einfach nur ernüchtert, traurig, frustriert und der Film hat vielleicht trotz aller starken Szenen und geilen Ideen nicht genug Interessantes, um einen so zu motivieren, da so richtig emotional drauf einzusteigen. Ich habe den dann eher so betrachtet, wie so ein, ich sag's mal ganz brutal, wie eine Dokumentation über die Shoah, was man ja auch nicht aus Spaß sich anguckt, sondern weil man was lernen will und weil man weiß, es gehört zum Leben dazu. Und man weiß aber auch, oh, das ist jetzt einfach nur noch quälend und schrecklich und es tut einem alles leid, aber man kann irgendwie nichts machen. Und also so ein Film muss ja auch mal sein, weil wir reden heute noch über ihn. Und ich finde halt, dass die Sekte, die hier gezeigt wird, auch wieder interessant ist, weil da haben wir etwas, was auch recht modern geworden ist, nämlich so die reiche Elite, so die Oberschicht, die sich zusammentut, um normale Leute für brutalste Sachen zu missbrauchen, dabei aber ein spirituelles Ziel hat. Also das ist so eine Konzeption, die war damals noch recht neu und ist heute recht gängig geworden. Also auch wieder bei dieser QAnon-Verschwörung, würde ich sagen, ne? Verschwörungserzählung. Und deswegen, finde ich, hat der Film eine interessante Sekte. So eine, die uns heute vielleicht nicht mehr so besonders vorkommt, aber damals war das schon was sehr Neues. Daran erinnere ich mich noch, dass ich auch über diese Gruppe um Mademoiselle herum dann lange nachdenke.
Ja.
Und wusstest du, dass der Film irgendwie nur 1,1 Millionen eingespielt hat, obwohl das so ein Horrorklassiker ist?
Naja gut, der war halt knallhart, da konnten halt nicht alle rein, nur Volljährige.
Ne? Ja, 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 das stimmt. Also wer guckt sich sowas im Kino an, ne?
Ja, genau.
Aber ich habe irgendwie trotzdem gedacht, dass er sich viel besser verkauft hat, weil, ja, das ist ja irgendwie eine Legende, ne?
Das stimmt, ja.
unter uns Nerds hier, dass man sagt, so Martyrs ist der Beste aus der French, New French Extremity, wobei ich Inside eigentlich mehr mag. Der ist kürzer, schneller, geht mehr ab, ist spannender. Und
ja, das stimmt. Also für mich ist der Beste, ist High Tension ist für mich halt der Beste, muss ich sagen. Danach kommt Inside.
Trotz des fragwürdigen Twists am Ende. Oder magst du den gerade?
Nee, den versuche ich einfach zu ignorieren.
Naja, wenn dir das gelingt, ist gut.
Nee, eigentlich nicht, aber ich versuche es immer wieder.
Mich nervt bei High Tension gar nicht der Twist. Viele finden den ja so blöd. Ich finde den okay. Mich nervt am Anfang was, weil der Film ist eigentlich so dicht und spannend und hat so eine gewisse Realitätsnähe, trotz aller Künstlichkeit in Bildern der Musik. Und dann gibt es diesen ersten Mord und da wird jemand, da steckt der Kopf durchs Treppengeländer und jemand fährt ein
Kommode
an den Kopf und trennt den damit sauber ab. Und ich denke, hä? Wie soll das denn gehen? Da ist für mich alle Realität weg. Und wenn, also solche Filme, finde ich, solches mit so ernstes Blätter, die können dann nicht einen auf Braindead machen. Das hat mich gestört. Weil alle anderen Szenen dieser Art sind gut in dem Film. Aber da wird er einfach so abgesäbelt. Ich sage, hey, das geht im Schrank nicht. Da würde das Genick brechen, dann hängt er noch an den Halsadern dran. Das hätte ich gern gesehen. Also wenn schon, dann muss man das doch richtig machen.
Ja, ja, gut, okay, wenn du das so sagst, dann hast du eigentlich gar nicht so Unrecht. Bin ich so nie drüber gefallen, aber du hast recht.
Das war ich schon. Das war so genau das, wo ich aus der Kurve geflogen bin. Da hat der Twist mich nachher gar nicht gestört. Den fand ich eigentlich sogar ganz, ganz lustig. Oder?
Ja.
Erfrischend, ja. Aber egal, wir wollen ja auch gar nicht jetzt über französische Filme reden. Du hast ja auch noch irgendeinen Sektenfilm auf Halde.
Ein Insektenfilm, ja.
Ja.
Also ich habe auch noch einen, den ich kurz nennen möchte, aber einen Film, der gar nicht an mich ging. Ich habe den jetzt mittlerweile zweimal versucht zu schauen und habe ihn dann jedes Mal, also habe nie zu Ende geguckt, tatsächlich. Aber nicht, weil ich halt einfach nicht wollte, sondern weil man halt ausmachen muss, um dann morgen weiter zu gucken. Aber dann hat man gemerkt, man hat gar kein Interesse mehr dran. Und zwar wollte dieser Film nicht an mich gehen von Gore Verbinski. Er hat ja The Ring gemacht, der ja fantastisch ist.
A Cure for Wellness.
Ganz genau, A Cure for Wellness. Der geht irgendwie nicht an mich. Der packt mich nicht. Ich weiß nicht warum, obwohl er so toll gespielt ist und so gut aussieht. Aber der
sieht nicht fett aus, ne? 40 Millionen Dollar Film.
Boah.
Mia Goth in der Nebenrolle, ja.
Stimmt. Noch ganz jung, ja.
Ja, das ist so eine Art Lovecraft-Zauberberg mit Aalen, ne?
Ja, was ist das da für ein, was sagst du zu diesem Film? Wie kommt er bei dir
an? Also ich mag den gerne. Ich finde es schön. Ach, ich mag diese Atmosphäre. Ich mag das, wenn so ein gestresster so ein ehrgeiziger Jungbanker dann irgendwie aus den USA mit blutunterlaufenden Augen in die Schweiz reist, um so den CEO abzuholen, weil der noch was unterschreiben muss für so eine Firmenübernahme und kommt dann in die Alpen und da ist so eine alte Heilanstalt, wo die Leute alle Wasser trinken. Mich hat man einfach mit dem ganzen Setting und diesem Plot, da könnte ich irgendwie drin wohnen. Ich finde das so Komfortzonen-Horror. Ich finde das gemütlich. Ich finde, das ist eine Art von Grusel, die mich auf so sanfte Weise stimuliert. Ich finde dann dieses geheimnisvolle Mädchen, also Maya Goth oder Mia Goth, ich weiß gar nicht, wie man das spricht, irgendwie spannend, mit der er dann auch da so Bier trinken geht, radeln mal kurz ins Dorf. Das Ende ist dann eher so wie aus so einem Vincent Price-Film von damals. Ist also völlig drüber und passt nicht zu dem Rest des Films. Ich kann verstehen, dass einem der Film vielleicht irgendwie zu ambitioniert und zu lang ist, aber tatsächlich, mich hat er erreicht. Ja, ich glaube, ich mochte die Hauptfigur. Ich glaube, ich mochte diesen ehrgeizigen, verbissenen kleinen Banker. Und du fandst ihn vermutlich zum Kotzen und hast gar keine Lust gehabt, mit dem mitzugehen. Das kann sein.
Ich hatte mit dem Schauspieler jetzt keine Probleme, muss ich sagen. Eigentlich fand ich den soweit in Ordnung. Er ist mir auch nicht zu langsam erzählt gewesen, das würde ich auch nicht sagen, aber er hatte trotzdem immer irgendetwas, das mich nicht so reizte, weitergucken zu müssen. Ja, normalerweise sitzt du ja irgendwie da und bist ja schon gespannt. Und wenn es nur 50% ist, aber du bist trotzdem gespannt zu wissen, wie es weitergeht. Und das hat dieser Film halt einfach irgendwie bei mir nie ausgelöst, dieses Gefühl. Und ich verstehe nicht, warum, weil der ja super gespielt ist und er super aussieht. Und dann haben wir ja auch einen Top-Regisseur. Also der macht ja eigentlich alles richtig. Aber
manchmal ist das so. Manchmal kann man es nicht erklären.
Ja. Man weiß nicht, warum, aber es gibt manchmal so Momente, wo man kann es sich erklären, ja.
Ja, ich glaube, das geht auch einigen so. Ich glaube, manche finden den Film richtig cool und andere sagen so, das ist für mich wie ein luftleeres Brötchen.
Schön gesagt, das luftleere Brötchen.
Naja, ich weiß selber nicht, was ein luftleeres Brötchen sein soll, aber man versteht trotzdem, was ich sagen will.
Ja, das hat man
irgendwie sowas, verstanden. Sowas Geschmackloses, Schlaffes, Labbriges. Ne? Ich kann noch so ganz kurz zwei, drei Tipps geben, nämlich wer immer schon mal eine Dokumentation über diesen schrecklichen Jim Jones und seinen Volkstempel in Guyana sehen will, die aber gar keine Dokumentation ist, sondern eine Found-Footage-Geschichte von Ty West von 2013, dann ist The Sacrament sehr interessant. Ist nicht unbedingt ein Horrorfilm, ist eher vielleicht auch ein Thriller-Drama, Psychodrama, halt recht realistisch, recht nah an der echten Sekte dran. Man sieht viel über das Charisma von so einem Führer und über die Art der Rhetorik, die so ein Jim Jones angewendet hat. Das ist von daher sehr interessant. Und dann gibt es einen anderen sehr interessanten Sektenfilm, der die Ambivalenz zeigt zwischen der Faszination, die so eine feste Gruppe haben kann, und der Verstörung oder der Skepsis, die man dagegen empfinden kann. Das ist The Endless von 2017. Das ist ein Low-Budget-Film, recht unbekannt, eher mystisch, keine Jumpscares, kein Blut, wenig Gewalt, eher so ein sanftes Grauen. Könnte man auch ab 12 zeigen, so als düsteren Fantasy-Film vielleicht. Den fand ich sehr interessant. Und als letztes, also bei The Vigil, die Totenwache von 2019, finde ich es interessant, dass es da eine Selbsthilfegruppe für Aussteiger aus dem orthodoxen Judentum gibt. Also dass es die da gibt. Und das ist so, das orthodoxe Judentum in den USA hat dann auch stark sektenhafte Züge. Menschen, die Deborah Feldmans Buch Unorthodox oder die Serie dazu kennen, wissen dann, was gemeint ist. Und das fand ich sehr beeindruckend, das mal zu sehen. Mhm. Die Kinder des Zorns überspringen wir mal freudestrahlend. Das muss wirklich nicht sein. Und ich sage als letztes nur noch Starry Eyes von 2014 von Kevin Kölsch, Hollywood. Und damit beende ich die Vorstellungsrunde von Filmen mit Sekten. Es gibt natürlich noch mehr und deine Hörer und Hörerinnen können dir ja welche schreiben, die sie noch gut finden und die sie noch kennen, ne?
Ja, auf jeden Fall kommentieren darunter, weil mit Sicherheit gibt es noch, ich meine, wir wissen, dass es noch mehr Filme gibt, aber wir können natürlich nicht alle hier nennen, ne? Nee.
Das war jetzt eine persönliche Auswahl und du hattest auch einige, die ich entweder nicht auf dem Zettel gehabt hätte oder die ich auch interessant finde für die Sache. Also Rosemary's Baby und Empty Man sind natürlich zwei Volltreffer, finde ich.
Ja, danke, danke.
Da hatten wir doch eigentlich schon so über 80, 90 Jahre einen bunten Strauß jetzt zusammengetragen, auch an sehr unterschiedlichen Qualitäts- oder Anspruchsstufen. Ne?
Genau. Ja, in Ordnung. Du, dann möchte ich mich herzlich bedanken bei dir, dass du das erste Mal dabei warst und dann gleich so eine interessante Folge hier mit mir aufgenommen hast. Also vielen Dank für deine Einsichten und für deine Einblicke in das Thema. Das war, mit Sicherheit hat das viele gefreut.
Cool. Ja, vielen Dank, dass ich dabei sein durfte und mit dir Einsichten austauschen und teilen konnte. Und ich finde es auch immer schön, so, wenn jemand eine ganz andere Sicht auf den Film hat als ich. Und ja, zum Beispiel so sagt, so, Cure for Wellness, schlafe ich ein oder Midsommar ist wahnsinnig nervenzerrend und lang. Ja. Und dann denke ich so, ach ja, stimmt, so kann man das auch sehen.
Ja, genau. Ja. In Ordnung. Du, dann machen wir auch gerne mal eine Filmbesprechung, wenn du möchtest. Also, wenn dir danach ist, kontaktiere mich gerne, ja?
Ja, können auch irgendwas Hartes gerne machen.
Ja.
August Underground oder so, was die Leute nur ganz selten sehen.
Da finden wir ja auf jeden Fall ein Thema.
Ja, ja.
Gar kein Problem.
Ja.
Okay, dann danke ich dir aber herzlich für deine Zeit und dann bis zum nächsten Mal, ja?
Ja, bis zum nächsten Mal. Tschüss, Alex.
Bis dahin.
Bye, bye.
Ciao, ciao.
Wir danken euch fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal, wenn ihr mögt, schon wieder am Freitag. Der Podcast für und von Horrorfans.
So, und am Ende möchte ich euch noch etwas vorstellen, und zwar eine ganz interessante, tolle Homepage, mein Partner thrillandkill.com. Hierbei handelt es sich um eine Review- und Kritikseite zu allem, was Horror und Thriller ist, sei es alte Filme oder auch neue Filme und egal ob im Streaming, Kino oder DVD- und Blu-ray-Veröffentlichungen. Wenn ihr Interesse an kurzweiligen, toll geschriebenen Kritiken und Reviews habt und dabei nicht von ewig viel Werbung, Pop-ups und Bannern abgelenkt werden wollt, dann schaut doch mal bei thrillandkill.com vorbei und lasst den Machern und Autoren ein bisschen Aufmerksamkeit da. Ich wünsche euch viel Spaß und bis zum nächsten Mal.
Wahrheit ohne Pflicht. Ja, ihr habt richtig gehört. Ich, Negoha Amidi, hab jetzt meinen eigenen Podcast. Jeden Mittwoch rede ich mit Gästinnen über Themen, die uns Girls wirklich bewegen. Von Selbstverwirklichung über Sex bis hin zu Geld und Karriere. Kurz gesagt, wir sprechen über alles, worauf wir Lust haben. Ganz ohne Filter und Tabus. Jetzt in der ARD-Audiothek und überall dort, wo es Podcasts gibt.